Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 87. Heute mit Flydi.
Hallo Internet.
Felix.
Yo.
Matt.
Hallo.
Und mit Ill Trippen.
Mit mir.
Xena.
Ist da gerade der Makenus vorbeigelaufen?
Nee. Ich weiß es nicht.
Krieger, so schnell. Jetzt kommt er wieder zurück.
Kriegerprinzessin.
Nee, das ist irgendein anderer Typ.
Genau. Dann, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zeitsouverän oder auch nicht. Oder auch live jetzt mit dabei seid. Vielleicht kommt nachher noch der Marc vorbei, wenn er dann
bei
den Weg,
euch.
Den,
vielleicht
den
kommt,
Weg.
Kommt der Marc da auch noch.
Vielleicht, genau, kommt er noch vorbei. Weil der ist nämlich wieder im Lande. Im Ländle, sozusagen.
Für kurze Zeit.
Für kurze Zeit.
Genau.
Ja, genau.
Und er meint, er kommt noch vorbei.
Den muss man jetzt konsumieren, sonst ist er wieder weg.
Konsumieren.
Wenn du ihn ganz konsumiert hast, dann ist er auch weg.
Konsumieren Sie.
Ja, in der Marktwirtschaft.
Ja.
Tumblr der Woche.
Ja, da haben wir einmal Discourse on the Otter. Das sind irgendwelche lustigen Zitate von irgendwelchen wichtigen Menschen, die geottert wurden, zusammen mit lustigen Bildern von Ottern.
Die wurden geottert?
Ja, da wurden irgendwelche Worte durch Otter ersetzt.
Ach so.
Dachte schon, das ist jetzt wieder irgendeine komische
Photoshop-Fäkalpraxis
oder so.
Nee, nee.
Okay.
Dann ist es okay.
Ich muss mir das jetzt mal
angucken. Also, du musst das jetzt mal angucken, das sind halt irgendwie.
Ja, es ist teilweise lustig.
Ja.
Aber auch nur teilweise.
Ja, ich finde Otter jetzt an sich lustig.
Ja, Otter sind super.
Das. Ja, ich Otter sind schon genau super, aber.
Okay, wir haben ja noch mehr Tabellen.
Es ist auch immer so viel Text in den Bildern.
Ja, das ist schrecklich.
Nee, also ja, das wirklich. Ist auch Diskurs.
Nee, das ist blöd.
Weniger so,
der nächste, mehr lustig.
Der nächste Tumblr der Woche ist viel besser,
der
weil da geht's um Heulen.
Der nächste Tumblr der Woche ist super. Das ist ein Tumblr, wo Leute drüber schreiben, wo man denn in New York gut heulen kann. Also das ist Crying New York, heißt der Tumblr. Und das sind so Reviews von Orten, an denen man schön heulen kann, Geschichten, wo Leute hingehen, um in New York zu heulen. Also die, das ist quasi
zum Beispiel
so,
die H&M-Filiale.
Genau, genau. Die gehen dann quasi in eine Telefonzelle oder in die Umkleidekabine bei H&M, dann setzen sie sich da rein, heulen eine Runde und dann beschreiben sie drüber, wie es war.
Genau, also ganz wichtiger
Punkt. Das glaube ich, das glaube ich, das Neueste.
Es war
das,
so schön.
Ja,
ich war so traurig
der,
und das war
Nachbar,
so schön.
Der Nachbar in einer Kabine hat mich so getröstet.
Ja, genau.
Nee, also ganz wichtig. Ganz wichtig bei diesen, wenn du da rein gehst, du willst eigentlich keine Aufmerksamkeit von irgendwem bekommen, sondern deswegen ist zum Beispiel die U-Bahn
total
besonders guter Platz, weil die alle eh am Schlafen sind. So,
weil es hat keinen interessiert. Ja.
Genau, hat keinen interessiert. Oder dieser Platz.
Bank of America ist nicht gut, weil da kamen Leute und wollen sich irgendwie um jemanden kümmern.
Ja, das ist Quatsch einfach. Und deswegen zum Beispiel hier so ein Triple aus Subway, Dunkin' Donuts und Baskin Robbins, was auch so ein Fastfood-Laden ist. Mhm. Weil da kann man auch gut weinen, weil du hast dann quasi dein Danke-Chino heißt es da und kannst dich hinsetzen und weinen und keiner wird dir irgendwie Beachtung schenken.
Genau, ich glaube, das ist ein neues Hipster-Hobby, weinen.
Wein.
Sich irgendwo hinstellen und weinen.
Da gab es doch auch mal so einen Blog mit Unhappy
Hipsters. Ja, aber eigentlich muss man dann ja so Daily Whining Selfies machen. Davon. Ja, Any Payphone ist natürlich auch gut, weil dann benutzt halt einfach keiner mehr außer zum Weinen wahrscheinlich.
Ja. Funktioniert wahrscheinlich auch nicht mehr.
Ja, oder halt auch gleichzeitig so, wenn es halt irgendwie ein Ort ist, wo das normal ist, dass du weinst. Ja, so in der H&M-Umkleidekabine mit.
Ja.
Passt nicht.
Ich hatte es einmal an und gleich kriege ich einen Ausschlag.
Genau.
Ja, ich verlinke hier gleich nochmal an Happy Hipsters, das ist auch so related, würde ich sagen.
Das ist doch wie die Hipsters, die komische Klamotten anhatten. Nicht?
Das ist jetzt irgendwie, das schließt sich ja ein, das ist jetzt irgendwie redundant.
Was?
Er Hipsters mit komischen Klamotten.
Nicht unbedingt. Wenn du quasi so ein krasser Hipster bist, dass du wieder normale Klamotten anhast,
oh,
weil
shit.
Du sagst, die anderen sind quasi keine Hipster mehr, weil das hat man früher schon gemacht.
Ja.
Macht total viel Sinn.
Wir haben noch einen.
Oh mein Gott, so viele.
Noch,
so viele
but
noch
wait, there's more.
Mehr Tumblr der Woche.
Mehr
also Tumblrs der Woche.
Das ist, den habe ich rausgesucht, beziehungsweise ich habe den, glaube ich, irgendwo aus, auf
hast du ihn oder aus so, dem Internet
oder
gefunden.
Oder irgendwo von irgendwem, bestimmt irgendwo.
Boah, die ganze Sprüche!
Jedenfalls.
Gott, das ist so gut. Ich bin
Animals
jetzt
sucking at jumping heißt der Tumblr.
Und
das sind einfach GIFs von Tieren, die einfach super schlecht beim Springen sind.
Ich sehe hier fast nur Katzen.
Katzen
sind auch besonders schlecht.
Diese Raubkatzen. Sehr cool ist diese Katze, die auf dem gefrorenen, mit Schnee bedeckten Autodach steht und einfach mehr oder weniger null Grip-mäßig.
Einfach so verkackt.
Also ich glaube, ich bin den Rest der Sendung nicht mehr ansprechbar, weil ich mir jetzt diese Katzen angucken muss.
Das sind Pferde. Nicht nur
Katzen, Pferde, es sind auch Hunde dabei. Oh, ja.
Und ein Hase, der auch ganz schön schlecht springen kann. Also, ja. Ich glaube, sie sind auch selber ein bisschen überrascht, dass sie so schlecht springen können.
Ja, weil
Tiere sind Tiere.
Ich meine.
Ja, richtig.
Ja,
okay, diese Sendung verzögert sich um mehrere
Minuten. Diese Sendung ist somit gelaufen.
Diese Sendung ist sowas von.
Ja, Felix hat gerade die Sendung geowned.
I'm sorry, aber es war alles.
Aber es war es auf jeden Fall wert, weil das ist, es ist ein sehr guter Tumblr. Prädikat besonders wertvoll.
Genau. Bombenstempel drauf.
Für die Verzögerung. Ja.
Genau. Auf jeden Fall.
Ja, das ist schön. Thank you for traveling with Binärgewitter to this Tumblr.
Okay.
Genau. Okay, ich hoffe, ihr habt euch jetzt auch satt gesehen. Weil
jede Menge Spaß.
Es geht jetzt zum Toten der Woche.
Oh. Und auch da ist irgendwie mehr vorhanden als nur eine.
Ich habe heute Morgen Radio gehört. Wow. Und da wurde gesagt.
Warum machst du sowas?
Ja, weil mich immer so der Wecker klingelt um 8.30 Uhr. Nee, 8 Uhr heute Morgen sogar schon. Mhm. Und weckt mich mit SWR 2 und die haben heute Morgen gesagt, dass Harald Schmidt Show tot ist. Also Harald
Achso, er nicht selber.
Nee, selber schade. Nicht. Die
Warum schade?
Man kann ja nicht immer Glück haben.
Die Frage ist ja, wäre Harald Schmidt tot, wäre dann die Harald Schmidt Show auch tot?
Ich glaube ja. Weil sie würde dann
vielleicht können wir Thomas Gottschalk macht dann die Harald Schmidt Show.
Thomas Gottschalk und Günther ja auch zusammen.
Wie heißt die?
Bei den Bausgenbein.
Ja.
Ja, also jetzt, heute irgendwie, gerade demnächst, während der Sendung oder danach, keine Ahnung, läuft irgendwie das letzte Mal Harald Schmidt, läuft ja irgendwie auf Sky oder so.
Das ist aber auch so, wie wenn man sagt, Futurama wurde abgesetzt. Also, wie oft wurde, ja, oder die Simpsons, also wie oft wurde die Harald Schmidt-Show schon irgendwie rumverzogen, mal wieder kurzzeitig fast schon abgesetzt.
Nee, aber jetzt ist wirklich erstmal Schluss.
Okay.
Also sagt auch.
Und bald macht Christoph Maria Herbst die neue.
Ja, ich weiß nicht, irgendwie haben wir nicht so eine richtige, während in den USA ja irgendwie Late Night Talk irgendwie das wichtigste Medium ist, haben wir sowas ja gar nicht.
Ja, gut.
Also gibt's bei uns nicht.
Dem traue ich jetzt schon so ein bisschen nach, muss ich sagen.
Ich muss zugeben, ich habe das letzten 5 Jahre garantiert auch nicht geguckt. Früher so irgendwie.
Also ich habe das mal zu Zeiten geguckt, als es
damals,
als bevor irgendwie der Pocher dazu kam.
Ja, genau.
Und dann war es irgendwie
der
komisch.
Der Pocher macht halt auch so, also der Pocher ist ja sozusagen die Cindy aus Marzahn, der Harald Schmidt Show.
Ja, ungefähr. So. Kommt schon hin.
Nicht ganz so atombombenmäßig, aber ja.
Nicht ganz so schlimm angezogen, meinst du?
Möglich,
aber ansonsten schon ähnliches Niveau, ja.
Ja, also ich finde halt irgendwie so, die Late-Night-Shows im deutschen Fernsehen sind halt in der Regel deswegen nicht so toll, auch so TV-Total oder so, weil sie halt nicht so Epic-Zeug irgendwie hinkriegen, wie jetzt zum Beispiel Jimmy Kimmel oder so. Mhm. Also das, was Jimmy Kimmel halt so ungefähr alle 2 Wochen reißen die nicht einmal im Jahr. Habe ich immer so das Gefühl. Aber das ist, ja. Nur meine private Wahrnehmung von jemandem, der eh kaum noch Fernsehen schaut.
Krass.
Das geht uns, glaube ich, allen so.
Das ist auch gut so.
Ja. Aber wie gesagt, wenn du so ein Technisat-Dings hast und bei deinen Eltern bist, kannst du vielleicht über Sky.
Wahrscheinlich war die Festplatte voll, alles mit Harald Schmidt-Show voll aufgenommen.
Nee, obwohl die heutige Sendung kann man wohl auch irgendwie kostenlos auf seinem YouTube-Kanal gucken oder so.
Wie praktisch.
Damit es irgendjemand guckt, weil ja so viele Leute Sky haben.
Genau, sonst gucken das irgendwie nur noch 5000 Leute oder sowas.
Voll gut.
Also niemand.
Die haben auch noch dafür bezahlt.
Das ist so schlecht. Ja, aber das reicht ja auch.
Ja.
Also du weißt ja, wenn 5000 Leute irgendwie 20 Euro im Monat zahlen für die Show.
Echt voll bescheuert, oder?
Dann reicht das ja auch.
Ja, apropos Fernsehen, es war ja irgendwie, diese Woche war hier für alle regional Interessierten Stuttgart, das war ja wieder Winnenden. Also war ja wieder Jahrestag des Amoklaufs von Winnenden und da hat das Fernsehen mal wieder gleich irgendwie schön die Möglichkeit genutzt über der aktuelle Terminus ist Ballerspiele, nicht mehr Killerspiele,
so. Ballerspiele
zu berichten und gleich so irgendwie so innerhalb der ersten 10 Sekunden das TLDR mit Realitätsflucht, die Kinder sollten doch bitte mehr Fernsehen gucken, statt irgendwie Ballerspiele spielen und so weiter. Ne?
Mhm.
Ja, in eurer Realität möchte ich nicht leben.
Machst du aber gerade. Du kannst nichts dagegen machen.
Das ist schlimm, ne?
Scheiße.
Aber ich möchte es nicht. Unter Protest.
Unter Protest, ja. Finde ich gut, dass du dich da so dagegen quasi stellst. Mhm. Gegen die bösen.
Böses Fernsehen, ja. Böser Plattentisch.
So. Nee, mehr Tatort. Also meine Eltern haben gesagt, sie gucken keinen Tatort mehr, nachdem dieser eine Tatort, der so gruselig war, kam.
Also der letzte was Tatort war aber auch echt schlecht. Also dieser mit Til Schweiger.
Ich habe keine Ahnung.
Tatort,
ich gucke keinen Tatort, aber irgendein Tatort war wohl irgendwie gruselig oder so.
Krass. Ja, ja.
Der Mike ist gekommen, um uns vom Tatort zu retten.
Ja. Genau.
Der Mike wird das regeln.
Genau.
Genau.
Der Mark ist
Warst du beim Friseur?
Genau.
Ja, auch.
Auch.
Also nicht seit gestern.
Ich war auch in einem anderen Land. Oh. Hm. Ja, willkommen.
Schneiden die da zurück. Die Haare anders? Oder? Ja,
scheinbar. Ja.
Ah. Deine Haare sind kaputt gegangen.
Das ist der sogenannte Redneck-Schnitt.
Wir haben nur Schneesturm. Ihr hattet wenigstens Schnee im Gegensatz zu uns.
Aber die hatten, hatten hier nämlich,
ja, aber die hätten uns ja ein bisschen Schnee abgeben können.
Ich habe einen Koffer voll mitgebracht.
Das ist schön.
Sehr praktisch.
Schön, dass du einen Koffer mitgebracht hast. Genau. Wir haben jetzt, da auch.
Ja, ja, wir sind, nee, wir sind schon live.
Quatsch.
Wir sind aber erst beim Toten der Woche. Beim Toten der Woche, gerade Harald Schmidt Show ist tot.
Da gab's ein.
Setz mal das Headset auf.
Kann man nicht hören.
Ist kaputt. So viele Leute sind wir normalerweise nicht. Nochmal.
Ja. Da gab's heute so einen Steuerhinterzieherwitz, aber Moment.
Erzähl mal den lustigen Steuerhinterzieherwitz. Den hat bestimmt noch niemand gehört heute.
Nee, es ist okay.
Jetzt sag's, komm.
Ich kann ja nicht auswendig, ich muss den ja selber nachschauen.
Nein, das ist noch selber googeln.
Ja.
Ich mach mal hier Steuerhinterzieherwitze. Steuerhinterzieher.
Punkt. Ja, Tumblr.
Dinge, die
cool. Seid wieder dabei, wenn wir das Internet vorlesen.
Dinge, die mehr kosten als Uli Hoeneß Steuerhinterziehung.
Schön. Ein Instagram. Ja.
Nein, Instagram ist bei einem Milliarde.
Die tollste Begründung, genau. die ich heute übrigens gegen seine Inhaftierung, also dass er eine Haftstrafe bekommen hat, so rum, gehört habe, war: Das ist ja doof, weil dann lebt er da auf Staatskosten. Der soll doch lieber draußen sein, weil das kurbelt die Wirtschaft so an.
Sehe ich aber auch.
Er kann ja einfach den kompletten Knast kaufen. Das ist jetzt meins.
Ja, genau.
Und das ist alles meine Bitches.
So. Ja, das Doofe ist, er hat ja das Geld jetzt nicht mehr.
Ja doch, er hat immer noch fucking viel Geld.
Du, um 20 Millionen zu hinterziehen, kannst du erstmal so zu einem Milliarden haben.
Da muss die Wurstfabrik lange in die Pelle dingsen.
Aber wir hatten das ja schon, der hat einfach seine Wurst selber gegessen und deswegen war er so reich.
Moment.
Oh ja.
Moment, das ist Rainer Kallmann. Nicht Rainer Kallmund, nicht hier Uli Hoeneß, der die Wurst.
Vielleicht hat er ihn damit angestiftet, quasi, der Kalli. Hat er einfach ihm ein bisschen nachgeholfen.
Ja, lecker. Dass die Fußballer gerne mal an die Wurst fassen, das haben wir jetzt im letzten Mal gehört.
Gott! So tief sind wir.
Ah, schwul.
Jetzt kommt.
Ja, du kommst gerade aus den USA und da ist das noch nicht so angekommen mit diesem Schwulsein.
Nee. Doch.
Das setzt sich aber eh nicht durch.
Anders. Richtig.
Könnten wir mal.
Ja, macht mal weiter.
Back to topic.
Tu mal Zeug eintragen.
Ja, tu mal Zeug eintragen. Also Tote der Woche, Harald Schmidt Show ist tot, ihr könnt sie euch irgendwie die letzte Folge auf YouTube angucken und Late Night Talk im deutschen Fernsehen gab es eigentlich noch nie so richtig, funktioniert irgendwie nicht, keine Ahnung. Das einzige Witzige,
ich glaube, das mögen die Deutschen halt vielleicht auch nicht.
Das einzige Witzige, was man sich gerade so angucken kann, ist die Heute Show.
Mhm. Ist es so?
Das ist die, Heute Show, was waren die Daily Show, der Daily Show Abklatscher? War das die Heute Show?
Das ist die Heute Show, okay.
Das ist eins zu eins die fucking Daily Show, selbst die Intro sieht exakt gleich aus.
Das haben die mit Absicht gemacht.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, und ja, Sendungsformate kopiert.
Dürfen die das überhaupt? Lustig.
Also, ja, das ist in der Tat lustig, die kommt immer freitags.
Ja. Außer wenn irgendwelche komischen Leute durch Mainz sehen.
Ja.
Diese scheiß Leute in Mainz da.
Das ist übrigens, das ist auch ein guter Toter der Woche, der Fasching. Ja.
Der Fasching.
Ist er endlich Karneval. Tot?
Ich weiß es nicht.
Aber ich hoffe,
er ist jetzt bis November tot. Naja. Gut, dann haben wir noch einen Toten der Woche und zwar Mozilla stellt dieses Persona-Dings ein, also nicht den ganzen Dienst, aber zumindest die Entwicklung dahinter Und das übergibt heißt, der es Dienst. Der Open Source Community. Nee,
der Dienst übergibt es der Open Source Community, ist einfach so haben die beste Aussage.
Apache oder?
Die haben es direkt auf dem Open Apache Graveyard geschickt.
Angemeldet, genau. Ja, schon mal.
Aber da, schon da sind noch so viele Leute.
Stein gemeißelt, genau. Grab ausgeschippt.
Da ist schon mal immer so ein Grab ausgehoben für alle Mozilla-Projekte.
Das müsste uns mal jemand, so ein Bild machen, so irgendwie.
Okay, müsste man mal machen.
Ja. Und damit ist auch dieses Projekt auf dem Graveyard genannt. aber ist das nicht so, hat irgendwie Mozilla nicht da echt irgendwie ganz viele Plätze reserviert?
Die hauen schon
ganz viele Repos für sie irgendwie reserviert.
Das ist der Mozilla Incubator, wo sie einfach nur Software raushauen und irgendwann, das ist so, du wirfst so lange die Gurken an die Wand, bis eine hält, glaube ich.
Okay. Kann also, schon sein.
Ja. Also Persona, um das nochmal zu sagen, war ja dieser Login-Dienst, das war es. Ja, auch Login Open with ID Facebook oder OpenID oder Login with Google, dieses Zeug, dass du dich auf anderen Webseiten mit einer Mozilla-ID einloggen kannst.
Hatte irgendjemand von euch schon mal irgendwie so eine Mozilla-Persona-ID oder sich irgendwie damit schon mal gesehen, dass man sich damit wo einloggen kann?
Möglicherweise deswegen wird es jetzt, nenne es mal so, eingestellt.
Wahrscheinlich.
Ja, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster.
Ja, da könnte man mehr die Nerds wollten.
Ja, da könnte man ja den englischen Begriff put to sleep benutzen für Einschläfern.
Das Fiese ist, ich habe bei dem Begriff erstmal an Personas gedacht. Es gab ja mal dieses Mozilla Skinning-Programm, was irgendwie auch nur Hässliches hervorgebracht hat.
Nein, das ist voll gut.
Damit kannst du deinen Browser hässlich machen.
Genau. Ich habe nämlich einen.
Du kannst einen hässlichen Browser noch hässlicher machen.
Das ist lustig, Mozilla Persona, das ist so für also meiner Wahrnehmung nach waren die Leute, die es benutzt haben, auch die Leute, die dann in ihrem Browser 4 Toolbars übereinander hatten und somit den minimalen Platz, um irgendwas darzustellen, die hatten aber auch dann ihren Browser ganz bunt mit irgendwelchen Blumen.
Für die Personas gefiegt. In der Regel dann ja auch schlecht funktioniert haben, weil die auf normale Browsergröße, Aber ich glaube, das ist einfach so, das ist so auch so ein Winamp-Ding, ne?
Ja.
Also alle Leute, die halt so Winamp-Skins sich die ganze Zeit runtergeladen haben, die haben halt auch Persona-Skins.
Ich habe mir früher auch immer, mit 14 oder so, habe ich mir auch immer irgendwelche Winamp-Skins runtergeladen und dann waren
Die scheiße.
Ja, nee, die waren dann scheiße und hässlich und haben total ausgesehen wie irgendwie ein Geschlechtsteil von einem Alien. Aber hey,
du konntest, aber es war nice.
Geschlechtsteil von einem Alien, das Musik macht.
Ja.
Also ich fand ja die Winamp-Skins schon cool. Also
da gab's ja schon mit verschiedenen 14. Größen. Also auch mit 14 Vierer Modems, oder?
Ja. Nee.
Schon 56K.
Ja. Okay, ja.
Also auch das Maximum, was Flydi quasi heute noch an dem Ort bekommen würde. Nee. Fast. DSL
1000.
1000.
Das
sind ganz viele fucking
Bits. Damals, damals war das tatsächlich so, DSL 768 war ja der Standard. Das gab es ja überall so. Mhm. Und irgendwie das DSL 1500 kam dann später, war aber scheiß teuer und irgendwann ging es dann halt nicht mehr weiter.
Ja. Dann kam Arco und hat gesagt, ja, Dämpfungswerte sind nicht so wichtig, wir geben euch auch mehr DSL, das ist kein Thema. Ja. Außer natürlich, wenn Arco nicht kam, dann gab es halt kein Arco.
Gibt es Arco eigentlich noch? Das gehört jetzt irgendwie zu
Vodafone.
Ja. Genau, und also Vodafone versucht ja irgendwie Arco und was haben sich letztens den Kabelanbieter, Kabel Deutschland irgendwie zu fusionieren.
Das kann so sein.
Keine Ahnung. Arcor Kabel Deutschland. Deutschland Kabel Arcor.
Ja, sowas. Nee, Vodafone dann wollte halt mit denen fusionieren oder sie übernehmen.
Nee, hat ja alles übernommen. Hat Kabel Deutschland übernommen und hat Arcor ja auch schon lange übernommen. Arcor war ja früher von der Deutschen Bahn und.
Wusste ich auch nie. Das war das Komische, dass Arcor einfach die Bahnnetze quasi
ersetzt hat. Das hieß damals ja auch nicht Arcor, sondern Mannesmann.
Genau.
Ja.
Genau. Und Mannesmann und die Deutsche Bahn haben sich zusammengetan und haben halt diese Netze, die neben den Bahnschienen lagen, einfach genommen für ihre Datenübertragung.
Und deshalb gibt es im ICE heute schlechte T-Mobile Hotspots.
Richtig.
Alles macht so viel Sinn.
Nee, tatsächlich ist das nee. Was? Deswegen was anderem?
Ja, der Felix sagt gerade deswegen was anderem und ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Bahn unfähig ist.
Ja, das sind nicht die seitlichen Kabel, sondern das ist das extra Richtfunknetzwerk, was die da auf der an den Bahnschienen
so IMAX oder so.
Nee, die haben GSMR, die haben extra GSM.
Die haben Bonus-GSM,
genau. GSM Railway. Aber diese Internetverbindungen werden, glaube ich, per Satellit oder so gebaut. Oder werden die auch per GSM? Keine Ahnung.
Die Internetverbindung?
Das limitiert bestimmt die Geschwindigkeit
des ICE. Ich finde es immer total gut, wenn ich im ICE-Netz habe, weil das Netz ist dann immer schneller als das bei meinen Eltern. Oder schneller als bei Flydys Eltern.
Du freust dich immer, wenn der Zug Verspätung hat.
Selbst wenn der fährt, hat der schnelleres
Jobs. Bist du denn immer an der Bahntrasse und wartest, bis der IC vorbeikommt, um kurz 12 Sekunden schnelles Internet zu haben? Du brauchst 90% der Bits im Handover, aber das ist nicht so wichtig.
Darum geht's nicht. Ich stelle mir Ingo irgendwie
das
so vor.
Das sind immer noch 100% mehr.
Der Zug steht still, die Klimaanlage ist ausgefallen, alle sind total scheiße drauf. Und Ingo, ja, ich habe schnelles Internet.
Das musste ich mal wirklich machen. Wir sind mal in New York die Daten auf dem Handy ausgegangen und da gibt es irgendwie bei AT&T immer so Arschdaten, die dann nicht langsamer werden, dass einfach komplett weg sind. Und ich musste halt irgendwo noch in Google Maps die Route haben, wie ich irgendwie zum Bus zurückkomme im Endeffekt. Ich habe einfach immer gewartet, bis diese großen Bolt Bus oder keine Ahnung, Greyhounds vorbeikamen, weil die haben immer WLAN on board. Du stellst dich an die Ampel, gibt es viele Ampeln, wartest, bis der Bus kommt, lockst dich kurz an den Bus
und rennst dann noch die restlichen 50 Meter
hast hinter dem Bus. Hast du so 30 Sekunden, um deinem Google Maps zu überzeugen, dass er doch jetzt bitte diese fucking Fußgängerroute, ist ja nicht so schwer, weil es ja nur so ein Grid ist, Bus, aber du musst dann halt auch wissen, wo du zurück musst. Und dann, ja.
Stopp, ich muss mal kurz in ihr Internet.
Genau, du musst dann sauber machen vorne, so lustig sparen. Reden, dann hast du nämlich noch ein bisschen extra Zeit. Yeah,
we'll wipe windshield for Wi-Fi oder so. Bitte geben Sie mir WLAN. Ich will kein Geld, ich habe selber Geld. Ich brauche WLAN.
So, nein, wir wollen nichts.
Kannst auch zu dem Starbucks oder so, wenn du findest, aber.
Das ist zu langweilig.
Ja, richtig.
Kann ja jeder.
Genau. Wir haben, glaube ich, komplett die Topics weg.
Nee, das ist Quatsch.
Wir waren immer noch bei Persona. Mozilla stellt Persona ein.
Ja, hart traurig.
Ja, gut, ist halt so. Passiert halt. Scheiß drauf.
Hat eh keiner benutzt.
Dinge ein,
hat keiner benutzt. Sie haben es eingestellt. Achso, und Tote der Woche.
Ganz kurz noch Personas, weil ich dazu nicht gekommen bin. Achso, ich habe Personas benutzt für meinen Firefox, damit ich weiß, wenn ich im Private Mode bin und wenn nicht.
Ja, dafür hat mein Chrome irgendwie so
ein Also im drauf. Private Mode im Sinne von, ist ein komplett anderer Firefox als der Firefox, den ich gerade
benutze. Also das kannst du ja im
Chrome. Da benutze ich immer Opera für.
Dann ist es immer noch quasi Privacy Mode.
Nee, ist es nicht. Du hast ja mehrere Profile, die du benutzen kannst.
Nein, es ist komplett andere Installation.
Achso,
komplett andere Firefox.
Andere Firefox. Jetzt, damit ich dann erkenne, wenn ich dann den super.
Am besten noch eine ältere Version, die auf jeden Fall die Daten vom neuen nicht lesen kann.
Macht auf jeden Fall Taffy Sinn.
Auf jeden Fall.
Oh, so praktisch. Jedenfalls dafür ist ganz gut.
Aufwand, den wir uns machen für unsere Internetrecherche. Nur für euch.
Privacy Mode.
Und Tote der Woche. Christen, die dich wiederbeleben wollen.
Moment.
Das ist doch nett, wenn die mich wiederbeleben wollen.
Ja, aber ich dachte, das widerspricht doch dem Grundgedanken
also von Christen.
Also ich meine,
das habe ich doch gar nicht mitgekriegt.
Ja, nee, ich glaube, die Christen, die leben ja, um zu sterben. Die leben ja eigentlich nur, damit sie dann irgendwann sterben dürfen, damit sie dann irgendwie.
Aber nee, die Sache ist, wenn du das noch nicht genau geschafft hast.
Das Ziel, die Wiederauferstehung.
Genau. Achso, du meinst die
höhere Wiederauferstehung.
Nein, also das Problem ist, wenn du quasi noch nicht geschafft hast, in deinem Leben quasi alle guten Sachen zu machen, damit du das nächste Level
erreichst.
kannst du nochmal revived werden und dann nochmal die ganzen Sachen
Linkst
schnell
nachholen. Linkst du dann auch kurz so die ganze Zeit?
Ja, genau. Und dann kommt einer mit einem Defibrillator und dann geht's weiter.
Ja, plötzlich respawn und weiter geht's. Next Level. Ja.
Also, ist einfach die super obskure Story, wo es darum geht, dass so eine evangelische Gruppe meint, dass sie dich wiederbeleben können aus dem Tod, und zwar indem sie beten für dich.
Das können sie schon probieren.
Und wenn sie so hart beten, quasi, dass das dann, weiß nicht genau, was es bringt, aber jedenfalls dann wirst du wiederbelebt.
Sie haben anscheinend noch nie hart genug gebetet.
Ja, also die Sache ist,
also ich hab schon
sie
mal
sagen, sie haben irgendwie schon 8 Leute wiederbelebt durch Beten.
Das können sie natürlich auch mit Sicherheit irgendwie belegen.
Wahrscheinlich.
Klar, sie haben da das aufgeschrieben. Einer hat gesagt, das hat funktioniert, und dann war es einer mehr.
Und dann war es 8.
Ja.
Dann war's 8. Das sind einfach so wie die ganzen Fälle, die durch Vorratsdatenspeicherung schon verhindert wurden.
Natürlich.
Das ist bestimmt auch so ein Dokument darüber.
Ja.
Und hat es jetzt schon geklappt? Oder?
8-mal hat es schon geklappt. Bam.
Ah.
Weil die es gesagt haben. Die hat keinen anderen Grund. Nee, 11. Sorry, nicht 8. 11.
Problem gelöst.
Ist das jetzt hier irgendwie so eine Hönes-Geschichte? Kommen da immer größere Zahlen raus? Oder
was? Ja, nee, 13 so? Eigentlich.
23. But wait, there's more.
13 Millionen Leute haben sich schon wiederbelebt.
Auf jeden Fall.
Das ist doch toll. Ich bin total für diese Gruppe.
Ja, die sollen ganz viele Leute wiederbeleben.
Also. Ja. Nein.
Vielleicht können sie auch Sie dürfen natürlich nur gute Leute wieder.
Ja, nee, also, die kommen dann einfach als Zombies wieder. Das ist dann einfach, die haben dann so hart gebetet, dass da irgendwie, dann sind es halt plötzlich Zombies. Dann haben wir die Zombie-Apokalypse wirklich hier.
Ja, das Problem ist, wenn du das erste Bild anschaust, dann bin ich mir gar nicht mal so sicher, dass das nicht Müll ist, was du gerade gesagt hast.
Ja, das ist die
das Christen, ist die fucking Wahrheit.
Die Christen, die wollen, oh, das ist vom Vice Magazine, das muss ja stimmen.
Schön, dass die jetzt auch gemeint. Vice Magazine haben einfach die allerbesten News.
Ja, die haben einfach
so absurden, ja. Bullshit einfach, aber ist schön. Fühlt sich immer gut an. Die hatten, glaube ich, auch andere lustige Geschichten, die wir schon mal hatten. Und der Marc hat es gesagt, deswegen muss es stimmen.
Auf also,
dass Weiß gut ist.
Ja, ist total gut.
Weiß ist super.
Super. Weiter geht's. Miami Vice.
Der Marc weiß das.
Nächster Unterhörter, One Laptop by Child. Also die Initiative gibt es immer noch, scheint mir. Oder gab es immer. Warum beschmeißt du mich hier?
Für den schlechten Pan.
Der Felix hat mich beschmissen.
Hat das nicht alles verdient.
Also. Warum ist One Laptop per Child tot? Also untot. Oh, er wieder.
Nee, tot.
Eigentlich. Was?
Das war dann in der falschen.
Die konzentrieren sich jetzt wieder ihre.
Also das muss zu Toten der Woche auf jeden Fall. Weil One Laptop per Child, sie haben gesagt, okay,
machen sie nicht mehr.
Sie stoßen das ganze Maintenance und den ganzen Krams für die alten One Laptop per Child, also diese XO-Laptops.
Die man drehen musste, wo man kurbeln konnte.
Unter anderem.
Oh. Unter anderem, ja.
Ja, die gab es ja dann auch mit so einem Fußpedal und sowas.
Genau, das gibt es jetzt als Android, XO4 Touch.
Genau, also der Plan ist, sie machen keine eigenen Laptops mehr, sondern sie kümmern sich darum, dass die Software, quasi diese Lernsoftware, dass die benutzbar und frei verfügbar und für die Schulen, die es halt wirklich benötigen, da sind und dafür dann halt billige Hardware aus China World einkaufen.
Ja, China World ist schon gut, eigentlich.
Also es gibt mittlerweile genug billige Hardware, darum muss man sich nicht mehr kümmern, man muss sich bloß noch um die tolle Software kümmern.
Genau, und das irgendwie von der Industrie so minimal überholt. Ja. So, oh, Leute wollen total billige Tablets haben. Ja, lass mal machen.
Wir können auch einfach Schreibmaschinen abwerfen, irgendwie per Heli.
Heute wenn mit Leute schlagen, wird's schon. Ja, genau, also das ist, sie haben sich quasi von ihrem ganzen Laptop und der Hardware-Sparte verabschiedet und haben gesagt, okay, jetzt machen sie halt nur noch die Software für die billige Hardware, die sie dann woanders herbekommen.
Wird wahrscheinlich nicht so, glaube ich.
Nicht so?
Nee.
Okay, lassen wir das. Kommen wir zu den News. Ja. News, fangen wir an mit Mt. Gox.
Ja.
Mt. Gox. Hat jemand irgendwelche Hacker haben gehackt und haben gesagt.
Hacker werden hacken
tun.
Hacker werden immer irgendwas hacken können.
Also so wie die jetzt Hacken gehackt haben, ist wohl ganz lustig, weil Mt. Gox ist ja, das sind ja die absoluten Amateure und waren sie schon immer. Und da gibt es so eine.
Das waren doch die, wo das Passwort in der.
Ja, ganz am Anfang. Aber wo
das
noch
war ja auch Magic the Gathering.
Ja, die haben dann immer so, oh, unsere neue, keine Ahnung, Trading Engine und wir können da jetzt total viel mehr Performance und planen. Das ist echt gar nicht so viel, was die da eigentlich gemacht haben. So irgendwie,
und dann war es alles PHP.
Keine Ahnung, so 20 Trades pro Sekunde oder so.
Und aber guck, die hatten Millionen verdient damit.
Richtig. Und das Problem ist, dass sie die auch wieder ausgegeben haben. Also zumindest, glaube ich, war das der Grund, diese Mullability Attack, dass du. Im Grunde, wenn du eine Transaktion hattest, dann konntest du die Transaktion im Nachhinein noch verändern.
Ja.
Und zwar nicht die richtig wichtigen Sachen, aber du konntest auch so ein bisschen Metadata rumfuschen und so Spielereien. Und was der Mt. Gox Code halt gemacht hat, war, du hebst irgendwie 12 Bitcoins ab und der schickt die Transaktion raus und dann schaut er, ob die Transaktion auch irgendwo so im Netz ankommt und
dann schickst du einfach nein.
Genau, du verfrickelst dann einfach die Transaktion. Das stand dann auch schon irgendwie, also stand im Wiki bei Bitcoin.org und irgendwie in einem Forum-Post, aber war noch nie so wirklich public. Auf jeden Fall konntest du die dann verfrickeln und Mt. Gox hat dann halt so gemacht, ja, ganz einfach, wenn die dann nicht ankommt, dann schicken wir die einfach nochmal.
Super Idee.
Immer. Ja, genau. Und irgendwie hat keiner gemerkt, dass dann irgendwie unendlich viel Geld weggegangen ist.
Und deswegen
das war so der Anfang. Und das Komische war dann, dass irgendein Hacker das irgendwie dann deren Webseite mal wieder gepwnt hat, einfach so, weil es einfach so geht.
Immer wieder.
Ja,
hatten wir schon ein paar Mal.
Ja. Und genau, und die haben dann einfach die Daten gescrapt von denen und haben dann gesagt, ja, nee, aber die sind irgendwie doch nicht weg und das sieht irgendwie so ein bisschen wie ein Scammer aus. Und dann.
Also das bedeutet quasi, dass Mt. Gox.
Also irgendein Hacker hat Mt. Gox gehackt und sagt jetzt, er hat rausgefunden, dass da irgendwie noch Geld rumliegt.
Also Mt. Gox wurde
dass die
super
das gar nicht so fies gepwnt wurden, wie sie gesagt haben.
Genau, also sie wurden super oft super fies gepwnt. Aber nicht maximal fies, dass sie quasi null Moneys hatten, sondern sie haben dann immer noch eigene Moneys gehabt, die sie dann verschwiegen haben. Dann haben gesagt, ja, wir haben alles verloren, aber in Wirklichkeit haben sie quasi ein
bisschen was.
Keine Ahnung, die Hälfte verloren.
Ja, sie konnten es halt nicht schnell genug ausgeben.
Richtig.
Ja, ja. Wer nimmt noch Bitcoins? Ja. Also.
Ich musste bei dem Wort Transaktion gerade wieder dran denken.
Krepel-OS
von geht denen will ich mir keine Datenbank designen lassen. Die haben es mit dem Asset Compliance dann, glaube ich, nicht so. Geht wieder.
Ja. Hier von wegen keinen Bitcoin. Overstock hat doch über eine Million Dollar in Bitcoin irgendwie pro Monat oder so. Also die haben, also Overstock ist so, ist eine komische Seite, die irgendwie manchmal ganz gute Angebote haben, aber auch extrem alles verkaufen. So Elektronik und, keine Ahnung, Kissen man,
ist
oder
das,
sowas.
Ist das so wie AliExpress?
Nicht ganz. Mhm. Es ist, also eventuell landet es nicht im Zoll oder so. Keine Ahnung, aber, oh, Now Shipping to Germany. Das sehe ich das jetzt auch, seitdem ich hier bin erst.
Ein bisschen wie AliExpress.
Auf jeden Fall haben die alles. Die haben wirklich, die haben Kissen, die haben Möbel, die haben Computer, die haben Kameras, die haben alles. Mhm. Und die haben auch Bitcoin akzeptiert irgendwie neulich. Und der Overstock-Typ, der CEO, hat auch auf irgendwie Business Insider, glaube ich, irgendwie so ein Interview gegeben und einfach gesagt, Bitcoin ist total super, mega gut und wir wollen eigentlich nur noch Bitcoin machen jetzt. Und also die finden das alle ganz cool. Und deswegen ist Bitcoin kannst du immer noch ausgeben. Aber find macht keiner mehr, weil der Preis so stabil ist.
Das ist ja blöd.
Was eigentlich keinen Sinn macht, aber.
Was der Preis ist so stabil?
Bitcoin ist
ja, es ist relativ also
flach. Also es ist nicht mehr so plus minus 30% pro Tag, sondern.
Außer da, wo Mt. Gox hat geowned. Nee, da ist so auch nichts passiert. Genau, also es sah relativ
lang. Genau, selbst Mt. Gox geowned war.
Das hat man nicht so,
so
richtig gemerkt.
Ja,
alles so. Das benutzt halt einfach keiner mehr.
Ja, man hat es halt doch, es müssen ja Leute benutzen, weil ansonsten wird es ja keinen Wert mehr haben.
Genau, ansonsten wird der Preis ja total fallen.
Oder alle halten halt jetzt.
Oder alle halten.
Die spekulieren halt alle hart.
Genau, alle spekulieren
sehr hart. Ich meine, Bitcoin war ja eigentlich von Anfang an hauptsächlich ein Medium, mit dem spekuliert wurde.
Drogen.
Was?
Drogen.
Ja, aber Drogen.
Ja, und Drogen.
Also mehr
Drogen
spekulieren
kaufen
als
und spekulieren.
Einfach viel, viel mehr spekulieren.
Also, aber als das war ja, eigentlich ist es ja ursprünglich als wirkliches Zahlungsmittel gedacht, aber diesen Status hat es ja nie irgendwie erreicht, sondern es war halt immer noch was zum Spekulieren oder halt Drogen kaufen.
Ja, außer dass Overstock über eine Million Dollar im Monat mit Bitcoin.
Aber was ist denn eine Million Dollar?
Ja, und das ist nur eine. Also da gibt es total viele. Also das ist mehr Moneys als viele anderen.
Zum Beispiel, wenn du jetzt noch 500 Monate wartest, dann hast du ungefähr so viel Drogengeld verschifft.
Richtig. Genau. Ja, auf jeden Fall ist das wohl ganz komisch und jetzt verklagen alle. Und aber ist egal, weil keiner mehr auf Mt. Gox gehandelt hat, weil die ja schon seit mehreren Monaten immer so, oh, wir können irgendwie kein Geld mehr auszahlen. Dann war der Preis auch immer viel höher. Dann war der Preis auf Mt. Gox irgendwie $800 pro Bitcoin, weil du das Geld nie wieder rausbekommen hast.
Ja, genau.
Und
jetzt ist er gerade bei 100, weil die API immer noch funktioniert, was einfach so kaputt ist.
Ja, die haben auch, als sie gehackt wurden, oder also die Seite war dann auf einmal komplett weg.
Ja, aber
dann war irgendwie so eine halbleere HTML-Seite, wo nur im Source Code steht, so als Kommentar. Insert Acquisition Message hier, weil sie irgendwie, warum auch immer, weil die wurden nicht acquired und dann kamen irgendwie ganz viele so Dinge, also PDFs geleakt von wegen so, ja, das ist der Panikplan, den sie haben, also nein, die sind fake, alles ganz komisch.
Genau, wir hatten es in der letzten Sendung ja auch schon, dass dann irgendwie Leute das gehackt haben, um zu schauen, was dann noch so stattfindet.
Genau, dann haben sie auf einmal die Datenbank mit allen Personalausweisen gefunden.
Genau.
Ja, richtig, da freue ich mich auch nicht, weil da ist theoretisch meiner auch irgendwo dabei.
Meiner ist da nicht dabei, weil ich habe gedacht, okay, die wollen irgendwie einen Ausweis von mir, fickt euch. Ich nehme alles in Bitcoin.
Ja, nee, ich glaube, ich habe sogar noch irgendwo, aber ist egal.
So ist es halt, man kann nicht immer Glück haben, würde
ich sagen. Pech. Mhm. Genau.
Interessant ist ja hier, die Frage noch danach. Gibt es schon Anwälte, die Bitcoin nehmen? Also wenn gerade irgendwie alle Bitcoin-Firmen da irgendwie alle verklagen?
Es gibt Bitcoin-Anwälte, aber die sind komisch wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich sind
es komische Nerds.
Ja, es ist ja die ganzen BitPay-Dinger, also alle, die Bitcoin akzeptieren, Overstock und so, das ist ja nicht, dass die wirklich also mit Bitcoin behalten würden, sondern die werden einfach direkt umgetauscht. Und dann haben die
nach wie vor
Dollar, nur dass du kein Chargeback mehr machen kannst und keinen Stress mehr hast.
Ja. Mhm.
Andere News. Peer-Review Ramsch Paper hat einer weggemacht. Stellt sich raus, irgendeiner hat 120 Paper generiert, von denen auch viele durch Peer-Review gekommen sind, obwohl da nur Ramsch drin stand. Das ist Peer-Review ist eine ganz tolle Sache eigentlich.
Vor allem dann haben sie es nicht gelesen, wirklich.
Ja, richtig. Und das sagt es genau aus.
Ja, vor allem sind es halt auch Papers, die bei relativ bekannten Publishern veröffentlicht wurden. Also Springer und IEEE, die sind jetzt irgendwie Namen, die man schon mal gehört hat.
Mhm.
Und das ist schon amüsant, ja.
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 Was war so ein typisches Paper? Kannst du mal wieder einen Namen?
Warte mal, die SCI.
Methodology for the Construction of E-Commerce.
Ja, genau. Oder
Concentrate our efforts on disproving that spreadsheets can be made with knowledge-based, empathic and compact.
Ja. Das, ja, und der hat sogar eine Seite gemacht, wo du rausfinden konntest, ob die Paper von ihm generiert wurden quasi, wo du es dann so testen konntest und naja, auf jeden Fall, der hat die jetzt alle mal wieder
gepult
und er hat sich ja auch immer selber in den Papers quasi gereferenziert und wurde dann wichtiger automatisch.
Ja, ja klar, das ist also, weil es funktioniert so, wenn du mehr Sources hast, dann bist du mehr
wichtig. Das ist quasi wie der PageRank, die haben eine Linkfarm gebaut aus Papern, die aber peer-reviewed wurden.
Oh, Gott. Ja, wie diese Wikipedia-Artikel, die irgendwie geschrieben wurden, total absurd waren und weil dann irgendwie in der Bild-Zeitung drüber geschrieben wurde, der Artikel nicht gelöscht wurde, weil es jetzt auf einmal ja eine Quelle gab.
Ja, richtig. Das ist ja relevant. Problem gelöst. Ja.
So kommt bestimmt in die Wikipedia.
iOS 7.1. iOS 7.1
ist raus. Wir
waren das. Rantale, ja.
Ja, es ist raus, ist fertig, endlich.
Alle sind
sie haben auch das CarPlay tatsächlich reingepackt, wie sie angekündigt haben.
Dufte.
Was immer noch keiner benutzen kann.
Sie haben im Wesentlichen am UI vorne ein bisschen was gerichtet. Jetzt alles ein bisschen konsistenter, so gerade so Phone-App und so.
Man erkennt schneller? Jetzt manchmal wieder, dass Buttons schneller? Buttons sind.
Genau, also speziell auf dem iPhone 4 wird das so langsam benutzbar. Hm. Besser wird es wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Auch auf dem iPad habe ich das Gefühl, dass es wesentlich besser funktioniert.
Weil sie Funktionen abgeschaltet haben.
Also sie haben natürlich jetzt
auch. Also die waren schon immer weg, aber jetzt.
Genau, also die waren schon in 7.0 weg, aber es war halt unter 7.0 auf dem iPad schon so ein bisschen krebelig. Und
gut. Das iPhone 4, man muss sagen, 2010 released, also das ist vor 4 Jahren und die haben jetzt noch ein.
Ja, es ist halt ein Single-Core A4, was weiß ich, Prozessor.
Hat auch
ein bisschen älter.
Ja, aber es ist nett, dass wir nach 4 Jahren immer noch so, nicht Updates mit allen Features, aber mit irgendwas bekommen. Mhm. Ja. Ist gut, weil ich hatte die Beta 5, glaube ich, die lief auch super stabil, aber hatte halt diesen nervigen SSL-Fix nicht.
Genau.
So nach dem, was man da lesen konnte.
Das ist noch eine Erwähnung wert, ja.
Und jetzt habe ich die Final und jetzt ist alles wieder gut.
Genau.
Also ein bisschen Updaten ist richtig nervig teilweise. Also auf dem iPad war es kein Thema, von 7.0 auf 7.1 waren irgendwie so 400 Megabyte Download, alles kein Thema. Auf dem iPhone hat er glaube gesagt, ich brauche 4,7 Gigabyte Platz. Weil er halt wahrscheinlich irgendwie 2 Gigabyte downloaden wollte und dann noch gleichzeitig extrahieren und es war ein bisschen nervig, weil ich habe nicht so viel Platz. Okay. Ich habe nur so ein 16-Gig iPhone.
Was für ein Modell war das?
Das ist 5S.
Okay.
Aber von der Beta irgendwie wollte dann nicht so richtig upgraden. Und ich konnte es dann einfach machen, indem ich einfach die IPSW runtergeladen habe und dann einfach das Update über iTunes eingespielt. Dann ging alles, aber ist ein bisschen nervig groß gewesen. Ja. Und gerade auch, dass er dass er kein In-Place-Update kann, aber es ist nervt halt einfach, weil ich habe nicht so viel Speicher.
Sie haben gerade so, das ist auch so ein vorgezogenes Mimimi, natürlich jetzt irgendwie ein paar API-Probleme und so wieder gefixt, also es gab Probleme zum Beispiel, wenn man so ein Keyboard-Input zusätzlich bauen wollte, so eine Zweittastatur oben an die Tastatur dran, dann gab es da Probleme mit dem Hintergrund, das haben sie jetzt gefixt, aber halt auch schlecht. Also danke für nichts. Ja,
gute Sache.
Und da gibt es auch jetzt hier irgendwie einen Heise-Artikel, dass das App-Beenden Background-Dienste von Apps nicht mehr zwingend beendet.
Genau, also du hast zwar, es sieht zwar irgendwie ein bisschen netter und schöner aus und es ist schneller, aber es hat auch ein paar neue Probleme, also wenn man datenschutzrechtlich rangeht, ein paar Probleme, weil Apps, die beendet werden, wo man denkt, ja okay, wenn ich die wirklich rausschiebe und zumache, sollte ja eigentlich alles weg sein und sollte auch dieses Leuchtdings weggehen, was irgendwie sagt, ich mache hier Standortdienste. Aber das ist jetzt wohl nicht so, denn im Hintergrund können die Apps, die beendet sind, trotzdem irgendwelche Ortungsdienste empfangen.
Du kannst doch dieses Background-Refresh machen.
Ist das nicht
seit
iOS 7 so?
Na, das war genau, das war so ein nie veröffentlichtes Versprechen sozusagen oder ein nie wirklich öffentlich debattiertes Ding von Apple. Wenn man so eine App beendet hat, also über den Task Manager sozusagen, über den Multitasker, dann hat sie nicht mehr an dem Background Refresh zum Beispiel teilgenommen.
Ah, okay.
Das ist dann abgeschaltet worden.
Okay.
Bei den Location Services anscheinend damals auch noch, das habe ich mich noch nicht befasst damit gehabt, aber jetzt unter 7.1, ich meine, es ist halt insofern irgendwie sinnvoll, weil du willst ja trotzdem, dass die App vielleicht auf Geofencing reagiert. Wenn du willst, dass die App nicht mehr auf Geofencing reagiert, dann musst du ihr
die
entsprechenden Standard-Permissions abschalten.
Dann musst du das Recht
also aufmachen. Insofern, es war halt nie von Apple irgendwo geschrieben mit, ey, wenn du die App jetzt hier beendest, dann gehen auch die Hintergrunddienste weg. Also es steht dann weder in der halt Doku so, also nicht mal für Entwickler steht das irgendwo, sondern das haben halt Leute rausgefunden.
Freude.
Ja, und auch iBeacon ist jetzt immer an und Bacon. Lässt sich nicht mehr
iBeacon.
Gut, kannst Bluetooth ausmachen. Das iBeacon war ja dieses Bluetooth
für
Low Energy.
Ja.
Kein Bluetooth, kein iBeacon.
Ja, Bacon.
Ja, gut.
Ja, also
Und CarPlay, da warten wir halt noch auf die richtigen Autos dafür, ne?
Nee.
Kann ich die mir auch im Apple Store kaufen?
Ja, wahrscheinlich.
Sehr gut.
Tesla. Kannst du aber nicht
BTO machen?
Wir fahren den kurz raus.
Kannst du Tesla kaufen, aber halt nicht in Amiland, weil das...
Ich würde gerne iBacon kaufen.
iBacon.
Bacon mit Ei. Das ist mein Frühstück, das ist total gut.
Bring me all of your eggs and bacon.
Ja. Gut,
sehr schön. Ja.
G2.0 kommt.
Ja.
Demnächst.
Ja. Also ja. Ansonsten ist ein bisschen Performance-Gewinn, wird ein bisschen schneller. Sie so ein haben,
bisschen anders.
Sie haben so ein bisschen der an der Git-Push-Default-Policy was geändert.
Aber haben die das nicht schon länger?
Es wurde, ich glaube, es wurde mit 1.9, glaube ich, mal angekündigt. Oder da gab es mal eine Warning.
Dass man also ich kann mich erinnern, dass er da was sagt, dass er nicht immer alles komisch pusht, sondern du pushst, wo du halt gerade drauf bist, wenn du Git-Push sagst. Ja. Was ganz gut ist, glaube ich, weil ich sonst immer in einem anderen Branch irgendwas gefrickelt habe und vergessen. Ja, und
plötzlich
und
dann, will er dann alle deine Branches pushen. Und
ja,
das und
dann sagt er immer so, oh ja, nee, du musst Master noch erstmal up-to-date bringen, sonst...
Im Zweifel immer Force pushen.
Ja. Also, genau, was sich also geändert hat, ist, der benutzt jetzt den Simple-Mode und da pusht er, glaube ich, nur den Branch, in dem du dich aktuell befindest, was ja irgendwie auch intuitiv richtig ist, finde ich. Also davon bin ich bis jetzt immer ausgegangen.
Ja.
Aber ich habe meistens, wenn ich irgendwie Sachen gepusht habe, spezifiziert, auf welches Remote und auf welchen Branch ich pushen will.
Hm.
Daher wird sich für mich jetzt nichts großartig ändern. Aber höher, schneller, weiter ist wahrscheinlich schon cool.
Ansonsten gab, also ich habe sonst nur noch so Kleinkram gesehen.
Ja, es gibt halt irgendwie neue Performance, Performance-Fixes. Sie benutzen irgendwie
GPG-Signing für, also kannst du jetzt mehrere Sachen GPG signen, auch wenn du pulst und rebased.
Ja.
Also ich signe meine Commits im Normalfall nicht, weil
ich auch nicht.
Dann kann ich zumindest abstreiten, dass ich die gemacht habe. Ja.
Das ist ein guter Ansatz auf jeden Fall.
Ja, und so ein, also sie haben irgendwie noch ein Bitmap-Index von JGit portiert, was irgendwie auch noch irgendwie schneller, toller, super sein soll.
Mhm.
Ansonsten, ja, ist glaube ich jetzt für einen Major Release nicht so super viel drin.
Mhm.
Aber ja.
Passt.
Vielleicht ist einfach alles gut schon.
Vielleicht ist einfach gut.
Was nicht gut ist, ist ja Ruby 2.11, also 2.1.1. Also 2.1.0 war nervig, weil der bei HTTP, die NetHTTP Library hatte da Probleme. Nämlich hat der nicht automatisch, wenn du ge-gzipped oder gedeflateden Content bekommen hast, hat er die nicht automatisch inflated oder ge-unzipped quasi. Das und das haben sie jetzt gefixt. Hm? Also mit 2.11 haben sie gesagt, ja, jetzt ist wieder so wie früher. Was ziemlich krass, weil sowas soll eigentlich Tests, finde ich.
Ja, normalerweise sollte man sowas wirklich testen.
Richtig. Ist ja Standard-Library, was soll's. Aber jetzt gibt es 2.11 und dann geht es wieder alles. Aber es gibt ein Problem mit Hash-Reject, wenn du, also es ist ein bisschen esoterisch fast, finde ich, aber okay. Und zwar, wenn du einen Hash-Subclass, also wenn du von dem Hash erbst, wenn du so einen besonderen Hash machst, der irgendwie with indifferent access oder sowas in der Art, dass du Symbols und Strings gleich, dass sie halt immer das Richtige zurückgibt. Wenn du den Subclass und wenn du dann auf diese Instanz von diesem subgeclassten Hash reject aufrufst, dann gibt er dir eigentlich, hat er dir früher mal einfach wieder einen von deinen gesubclassten Dingern zurückgegeben. Jetzt
gibt er dir den normalen Hash zurück.
Jetzt gibt er dir die Parent-Klasse zurück.
Ja. Das Ding ist aber auch, das habe ich schon, es wird einem auch immer wieder ans Herz gelegt, nicht von Core-Klassen aus der Standardbibliothek erben, weil die sind oft irgendwie in C, in reinem C implementiert und halt in der Standard, also und halt nicht in Ruby. Und da können Dinge passieren, die du sowas wie der Marc jetzt gerade beschrieben hat, da können halt Dinge passieren, die du so nicht voraussiehst. Wenn man sowas macht, am besten irgendwie Simple Delegator oder sowas benutzen.
Ist ja auch bei Ruby als Modul.
Genau, gibt es auch als Standardmodul in der
Standardbibliothek. Delegator, da hat man, genau.
Genau, also es gibt einen Delegator und es gibt einen Simple Delegator, von dem kannst du einfach erben und dann der macht dann das Richtige.
Magic.
Und dann kannst du sagen, okay, du musst jetzt nicht von sowas wie dem Hash erben, sondern du benutzt halt das und delegierst dann die Methoden an dieses Objekt weiter. Das ist eigentlich auch so die saubere Variante. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es nervig, wenn man sowas macht und es verhält sich nicht so, wie wenn man es erwartet.
Ja, andererseits. Passt schon. Also gerade das Problem ist halt, ich finde es ein bisschen esoterisch, aber gerade Rails hat ja Hash with indifferent access und den Ordered Hash für alte 1.8.7er Versionen, wo der Hash keine Order hatte, aber Rails dann halt schon. Für die könnte es irgendwie eventuell ein Problem geben, vielleicht, wenn du Reject aufrufst und danach irgendwas aufrufst, was ein bisschen
möglich
ist.
Ja.
Genau. Auf jeden Fall das 2.1.1, aber es ist besser als 2.1.0, weil da geht immer alles kaputt. Doof.
Ja.
Jetzt können wir nochmal alle Happy Birthday singen.
Woo!
Weil. Woohoo.
Happy Birthday to Web 24. Copyright. Darfst du
ja,
nicht
ja,
singen.
Deswegen habe ich halt nicht gesungen.
Sehr gut.
Ich ja. habe nur Happy Birthday to you gesagt.
Oh, du hast andere Leute zur Urheberrechtsverletzung aufgerufen.
Oh mein Gott.
Oh mein Gott.
Und zwar
wenn du das im Privaten
massenhaft.
Ja,
aber
ja,
ist ja nicht mehr privat jetzt.
Wieso?
Ja.
Wir schneiden es einfach raus.
Ich dazu öffentlich. Aufrufe, in deinem privaten Bereich Happy Birthday zu singen, kannst du das machen, wie du willst. Das World Wide Web, das WWW, ist 25 Jahre alt.
Hooray! 25 Jahre. Ja.
Ja. Over 9000.
Also,
wir haben es tatsächlich irgendwann mal geschafft in unserem Leben, ohne diesem tollen Internet auszukommen.
Ja, tatsächlich. Ja, wobei man halt auch sagen muss, das erste Proposal ist jetzt 25 Jahre alt. Die konkrete Implementierung ist noch ein bisschen jünger. Aber immerhin.
Tim Berners-Lee, Web-Inventor.
Ja, ich meine, hey.
Kannst du dir schon geile Visitenkarten
invented, ja. Invented in Europe.
Ja, ich meine, manche Leute, die sind Web-Developer, manche sind Internet-Developer, habe ich auch schon gesehen. Und, und andere Leute sind halt einfach...
Developer.
Wäre das auch mega cool, wenn sich Tim Berners-Lee auch einfach
Web-Developer
nennen würde.
Er ist einfach der erste Web-Developer.
Genau. Wenn du ihn erschießt, dann sterben alle anderen Web-Developer.
Das Lustige ist, wenn du weiter scrollst, auf der ersten Seite so Web-Inventor, Chairperson, European Commissioner, auf der zweiten Seite kommt Richard Branson und da steht nur Virgin drunter. Er ist der CEO von Virgin, aber auf der ersten Seite haben sie einfach, was sie sind, und und auf der zweiten Seite steht hier halt Virgin.
Profession Virgin.
Richtig.
Kann man schon machen.
Sehr gut.
Kannst
du schon so machen.
Also er macht es dann halt nicht.
Ja, aber ist super, weil was würden wir ohne das Web machen? Uns wahrscheinlich immer noch im IRC langweilen.
Überleg mal.
Also, NeoVim.
NeoVim.
Vielleicht.
Meinst du,
ich mache einfach mal weiter.
Wir leben in NeoVim.
Ist es Bootstrap?
Ja, ist Bootstrap.
Ah ja, sehr gut.
Das sieht so aus. NeoVim finde ich ganz interessant. Das ist ein GitHub-Projekt, / eine Crowdfunding-Aktion, wo Leute mal gesagt haben, okay, Vim ist ja eigentlich schon ziemlich cool und das kann schon ziemlich viel, aber die Codebase ist momentan so ein bisschen gewachsen. Würde ich es jetzt mal sagen. Also das ist so Code, der sich nicht unbedingt super testen lässt. Das ist Code, der sich nicht unbedingt leicht irgendwo embedden lässt und leicht erweitern lässt und mit Plugins und sonstigen Geschichten. Da gibt es jetzt quasi eine Gruppe von Leuten, die gesagt haben, wir nehmen uns dem Problem mal an und tun mal die Vim-Codebase so refactoren, dass man das quasi komplett modular irgendwo einbinden kann und verwenden kann und mit allen Bindings für alle möglichen Programmiersprachen, die mächtiger sind als das, was jetzt momentan geht und irgendwie cooler, neuer, toller, moderner. Und es soll vor allem eine GUI-Architektur geben, mit der du dann quasi auch echt mit der Vim-Engine im Hintergrund hübsche, coole GUIs außenrum bauen kannst.
Ich glaub, also im Grunde Keybindings für TextMate.
Da haben sie dann irgendwie Blasphemie betrieben.
So, ja, weil, also was dann, ja, da kannst du aber auch gleich einen anderen Editor nehmen, der das alles schon hat und einfach das bisschen von Vim einbauen.
Ja, aber das Ding ist halt, das ist ja nicht nur ein bisschen, weil du hast da halt echt viel, das sind ja nicht nur so ein paar Keybindings, sondern das sind ja diverse komplexe Modi, die du da benutzen kannst, die du halt auch erweitern kannst. Und das ist ja alles schon relativ komplex, was du, also auch allein den Editor mal so zu bedienen, wie er denn gedacht ist, dass man bedienen soll, dauert ja schon eine ganze Weile und ich glaube, das kriegst du nicht mit ein paar Keybindings-Settings für andere Editoren hin.
Das würde auch so, wenn man heute Vim erfinden würde, würde das niemand auch nur ansatzweise benutzen, weil sie alle halt sagen würden, nee, warum hast du einen blöden Editor, den keiner benutzen kann? Und alle so, ja, der hat eigentlich recht.
Ja, das Ding ist halt...
Also, aber wenn du 3,5 Jahre daran arbeitest und deine Vim-Config feintunst, dann kann der auch Syntax-Highlighting und Dateien manchmal
öffnen. Das war der Nano übrigens.
Ja.
Hast du gerade gesagt.
Jeder kann Nano benutzen. Nano ist total gut.
Ja, der kann sogar Syntax-Highlighting, wenn du das in der
Config-File... Weißt du, da gibt es diese Knöpfe auf dem Keyboard, wo oben, unten, rechts, links steht und wenn du in Nano auf die drauf drückst, dann geht der Cursor nach oben, unten, rechts und links.
Das ist doch für Noobs.
In Vim macht er wahrscheinlich komische Zeichen.
Je nachdem, im VI macht er das, aber im Vim macht das nicht.
Im Vim kannst du normalerweise Cursor-Tasten genauso benutzen.
Sorry.
Ja, außer du bist irgendwie in einem komischen Modus. Dann Wenn ich Vim-Lol eingebe und dann kann ich weder nach unten noch nach oben.
Ja, gut, jetzt bist du halt im Command-Modus.
Du bist halt in der einen,
also
gerade in der einen Line. Natürlich geht da nichts.
Sag ich ja, geht nicht.
Ja. Nee, scheiß Verein. Auf jeden Fall.
Ja. Nee, also Finde ich gut, muss ich sagen. Also ich benutze Vim und ich benutze Vim auch immer noch gerne, auch wenn mich dafür Leute irgendwie sich angucken. Über mich lustig machen. Angucken, komisch angucken. Ich benutze den immer noch gern, vor allem, weil es halt echt auch ein riesiges Ökosystem an coolen Plugins und sonst was gibt. Das gibt es natürlich auch für andere Editoren, aber mit denen bin ich irgendwie nie so richtig warm geworden. Weil die Sache ist die, ja, es ist eine große Hürde, irgendwie sich mal die ganzen Tastenkürzel und sonstige Geschichten zu merken, aber wenn du die mal drin hast, dann bewegst du dich da halt innerhalb von dem Textfile deutlich schneller als mit irgendwie Cursor-Tasten in anderen Editoren. Die Frage ist, ob dir die paar Sekunden, die du dir da jetzt so mal sparst. Ob es dir
den Lernaufwand halt wert ist.
Ja, genau, ja. Das ist halt eine tatsächliche Frage, ob es dir das wert ist. Ich habe mir also ich gehe an solche Sachen halt so ran, dass ich dann halt sage, okay, wenn ich jetzt irgendwie besonders triviale Tasks mache, die man leider halt auch mal so machen muss in seinem Berufsleben, dann versuche ich die halt immer mit so wenig Keystrokes wie möglich zu lösen, um dann halt so ein bisschen noch so ein Antrieb daran zu haben. Wenn man das oft genug macht, dann kommt man da halt auch an triviale Tasks relativ schnell vorwärts, was man halt vielleicht mit einem anderen Editor nicht könnte. So.
Also für mich Killer Feature für ein VI oder für ein Vim ist, dass er einfach überall da ist und das hast du einfach mit keinem anderen Editor und der Rest ist dann einfach egal.
Ja, und das Ding ist halt auch, ich finde es generell gut, einen Editor zu haben, den man auch in einer normalen Shell irgendwo laufen lassen kann, weil ich damit halt auch die Möglichkeit habe, das auf dem Server laufen zu lassen. Ich kann damit mit Tmux oder sowas Remote Pairing machen und damit Leuten gemeinsam arbeiten. Da muss man nicht irgendwie Screensharing oder sonst was einrichten, sondern da reicht es halt auch, wenn man irgendwie ein SSH Public Key hat und sich irgendwo einloggen kann. Da macht es halt auch irgendwie Sinn. Also gerade wenn man so irgendwie gemeinsam an irgendwas programmieren will oder so, ist das halt auch echt eine coole Sache, weil du hast halt über SSH mit sowas wie Vim hast du halt so gut wie keinen Lag. Das geht auch mit langsamen Internetverbindungen. Du musst nicht den kompletten Screen-Inhalt sharen, sondern das regelt alles erst schon SSH für dich. Und da macht es halt irgendwie schon Sinn. Aber da können wir, also ich glaube, über den richtigen Editor kann man sich irgendwie Tage, Wochen und Jahre streiten. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass es eine Aktion gibt, die irgendwie Vim so ein bisschen modernisieren und aufräumen will, weil das hilft allen, die es benutzen.
Ja, die Sache ist halt, dann NeoVim ist dann immer noch nicht überall und deswegen ist es auch wieder egal.
Ja gut, aber wenn ich das auf meiner Entwicklerkiste und auf den Sachen, die ich unter meiner Kontrolle habe, installieren kann, dann reicht mir das schon. Es gibt selten Fälle, wo ich auf Rechnern arbeiten muss, auf denen ich nicht machen kann, was ich will.
Okay, aber das ist ja genau eines der Argumente eigentlich für Vim, weil er halt überall, oder VI zumindest, weil er halt überall ist.
Richtig. Jo.
Und das wird Neo-Vim halt vielleicht in 10 Jahren sein.
Nee, ja, gut, aber es wird nie sein einfach. Das ist jetzt vorbei. Du hast quasi alte Sachen und die sind jetzt für immer irgendwo und neues Zeug kommt einfach nicht rauf, weil das alte dann funktioniert.
Ja, tatsächlich ist es für mich persönlich ist es kein Argument, weil ich selten Fälle habe, wo ich an Rechnern nichts zusätzlich installieren kann. Also für mich wäre es mehr so, meine lokale Entwicklungsumgebung wird irgendwie cooler und man kann vielleicht mehr damit machen und besser erweitern und irgendwie Skripts schreiben und dafür ist es halt schon
Leute machen Dinge, ist immer eine gute Sache.
Ja, auf jeden Fall.
Noch ganz cool an Vim, beziehungsweise am VI schon ist, dass du mit regulären Ausdrücken Sachen ersetzen kannst in deinem Text. Und das ist eins der Features, die einfach so hart gewinnen, im Gegensatz zu ganz, ganz, ganz vielen anderen.
Aber da muss man ja tatsächlich sagen, reguläre Ausdrücke, das kann ja quasi, das kann sogar Eclipse oder so. Also das kann ja
Eclipse?
Ja.
Im Gegensatz zum VI?
Ja.
Du weißt schon, der VI, das ist dieses eine Ding, was allen Busyboxen mit dabei ist.
Ja, und Eclipse ist halt irgendeine Krepel-IDE. Ich meine nur, ist vielleicht ein blöder Vergleich.
TextMate kann es. TextMate ist echt schlank.
Ja, TextMate kann es. Ja.
Das benutze ich auch immer zum Refactoren. Total gut.
5 Kilobyte schlank.
So ja, total. Übel. Ja. Du kannst auch die Maus benutzen.
Krass.
Ja.
Das geht auch mit dem Vim, aber erst.
Es geht sogar mit dem Vim in der Shell.
Es geht sogar mit dem Vim in der Shell, ja. Ja, jedenfalls reguläre Ausdrücke, wenn man das mal gewöhnt ist, dann will man das auch nicht missen. Weil es halt wirklich, ohne irgendwas anzuklicken, du machst es einfach.
Gerade versucht, geht nicht. Was geht nicht? Ich kriege irgendwo hin und dann passiert gar nichts.
Was machst du?
Ich kriege irgendwo
du musst
Maus
gleich Set Maus ist gleich A machen.
Ja, nee, du musst,
nee, geht
musst
nicht.
Die richtige
Konfiguration.
Okay, sorry, nee, dann geht's nicht.
Nee, also ich habe mal bei Counter-Strike meine Bindings verändert, aber sonst, ich habe keinen Bock mehr
drauf. Hast du auch die Byscripts gehabt?
Natürlich. Warum Byscripts?
Ja, was meinst du Byscripts? Ist doch wohl klar, was du brauchst.
Ja, irgendwann haben sie ja voll Auto gemacht. Das war
ja total gut. Dann musst du bloß noch irgendwie das Richtige drücken.
Richtig, klar. Aber das ist beim Mausrad, das hat immer sofort hier und ting, ting, ting.
Ich glaube, das war das Erste, wo ich irgendwie mal so Sequenzen hintereinander irgendwo reingepackt habe und dann ist irgendwas passiert. Also ich wollte es jetzt nicht Programmieren nennen, aber es war auch kein Programmieren, aber so Byscripts, und dann habe ich mir irgendwie mal in Anführungszeichen einen Bot gebaut, der durch die richtigen jetzt rechts, jetzt links, jetzt sonst was klicken und jetzt ein bisschen warten, der durch irgendwelche Maps läuft.
Flydie ist ein Cheater.
Flydie ein Cheater.
Den hat er trainiert. Ja.
Richtig.
Ja, Wie hätte ich das trainieren sollen? Ich habe eine Taste gedrückt und dann ist der eine Strecke durch ein Level gelaufen.
Oh, Magic.
Scheiße.
Ja. Total gut.
Ja, das war immer das auf jeder LAN Gefährliche, wenn man an seinem Rechner mal eine Weile nicht war und ihn nicht gesperrt habe, hat man immer ein Bind-Mouse-One-Kill gehabt.
Ja. Es ist auch total gut, weil...
Du hast einfach Pech, ne?
Ja. Ja, und du denkst halt immer so, du schießt auf den Gegner, dann stirbst du und hatte ich eine Chance.
Da hatte ich eine Chance.
Magic.
Böse.
Da war sie gut.
Was auch böse ist, ist Hustle. Vielleicht aber auch nicht. Das ist so eine Datenbank, die ich irgendwie noch nie vorher gesehen habe und die irgendwie mit hier ganz viel .py macht auch. Und die aber ein lustiges Logo hatten, deswegen habe ich gedacht, ich pick die mal.
Ah, wegen lustigem Logo?
Größtenteils nur, ja. Außerdem, also sie klingt nett, ist so eine Column-Oriented Datenbank mit Distributed Inserts und Bitmap-Indexen und Prefix-Recompression und eigentlich total viel guten Sachen, aber ich habe sie noch nie irgendwo gesehen und deswegen wollte ich die einfach nur mal so hier als die wurde, glaube ich, auch erst so neulich released. Also zumindest habe ich sie erst neulich gesehen. Und jetzt auch erst die Release 0,12 vor 2 Stunden.
Oh mein Gott, und sie basiert auf Disco, dann muss es gut sein.
Ja, DISCO. Ja. Genau, und auf jeden Fall, ich habe da nicht großartig viel zu sagen, aber ist so schnell und distributed und append-only und column-oriented.
Schönes
und
Logo.
Und ein schönes Logo.
Das Logo ist wirklich schön.
Na also, passt. Hustle. IP-Adressen nach Telefonnummern-Gateway. Was?
Das ist doch scheiße. So praktisch.
Ich dachte das schon, es kommt.
Enum.
Ja,
ich dachte schon wieder, es kommt heute kein Torrent-Freak-Artikel. Also, da ist er.
Ich hab dafür gesorgt. Ja. Ganz wichtiger Punkt. Ja.
Und es ist kein Interview mit Kim.
Mit Kim, nee. Leider nicht. Habe ich nicht gefunden. Gab's wahrscheinlich auch keins.
Die einzig wahre Quelle im Internet.
Der schweigt
die einzig
gerade.
Relevante Quelle. Gleich nach Gulli. Sehr wohl klar.
Gleich nach Gulli.
Glaube ich das hier. Achso, genau. Das ist ein Artikel, der geht darum. Um einen Internet Service Provider, der hat an seine Kunden Router vergeben und diese Router hatten ein ganz besonderes Feature, nämlich sie hatten quasi so einen Webserver offen und wenn du auf den Router gegangen bist, dann hast du quasi, wenn du ein anderer Kunde von diesem Internet Service Provider warst, hast du von dem so eine Seite bekommen, so ja, das ist der und der und das ist seine Telefonnummer.
Das ist quasi wie ein Telefonbuch, nur anders.
Genau, nur per IP-Adressen quasi. Und das war, der ISP hat damit, hör auf, das Spiel zu spielen. Boys.
2048, genau. Oder?
Ja.
Ja, ja.
Oh, okay. Ja. Siehst du, direkt, was
wir,
ist der?
Wir müssen immer gleich hauen, sonst direkt, spielt der die ganze Zeit.
Direkt punchen, genau. Und,
Punching-Lemmer.
Das norwegische Internet-Service-Provider heißt ISP Next Gentel. Quasi die nächste Generation von Telefonieren.
Ja, die ist, dass du das gleich herausfinden kannst.
Genau.
Das hört sich irgendwie so an, halt einfach wie, wenn in der Sendung mit der Maus das mit dem Internet immer erklärt wird. Die IP-Adresse ist wie die Telefonnummer eines Benutzers. Na, hier haben wir es implementiert.
Die haben seine mit der Maus geguckt, so ist es.
Ja, genau.
So müssen wir das machen.
So muss es gewesen sein.
That's how we do it.
Genau, und das ist einfach schon echt hart traurig, dass sowas immer noch passiert, dass Leute einfach immer noch nicht denken.
Sendung mit der Maus as a Service. Ja. Finde ich gut.
Genau. Und,
aber es funktioniert. Ist doch gut.
Ja, klar. Das und das wird dann quasi unfunktioniert, wenn du deinen Router updatest. Also quasi nie. Was ja auch super praktisch ist.
Außer bei allen Fritzboxen, die ja irgendwie...
Alles automatisch machen, wenn du es einstellst, oder?
Nee, ja, nicht mal dann, aber die hatten ja dieses fiese Sicherheits...
Achso, ja, die hatten dieses ganz Bonus-Super... Sicherheits-
ich glaube, da updaten Leute auch, weil das geht manchmal.
Ja, manchmal.
Ja. Also, zumindest sagt die Fritzbox, wenn du reingehst, hey, gibt's ein Update?
Ja, wir gehen in seinen fucking Router rein.
Stimmt auch, also ich habe ganz, ganz viele Fritzboxen geupdatet.
Ja, siehst du? So, dann siehst du mal, wie viele fucking Fritzboxen du hast.
Ja,
Warum hast du überhaupt ein Open Solaris T-Shirt an?
Weil es geht.
Oh
Gott. Ich habe auch, ich hatte auch mal eins.
Ja.
Ah, nee, schade, ich habe anders.
Ja. Open Solaris. Nee, es gibt nur einen Open Solaris.
Ich warte mal, warst du doch, glaube ich, auch da. War auf der Uni so ein ZFS Open Solaris Lehrgang, wo wir so einen billigen USB-Stick bekommen haben?
Nee, und da
ein bisschen
war ich
was zu essen. Ja, schade. Nee.
War der ZFS, war da wenigstens auf ZFS
drauf? Ja. Er war ZFS formatiert und keiner konnte ihn lesen.
Diese riesen USB-Stick mit 32 MB.
Ja, das war so ein USB-Stick, aber eigentlich, der hatte nicht mehr Plastik, der war einfach so in Pappe eingewickelt quasi.
Okay, dann hattest du da so eine Kurbel und dann
war echt ZFS drauf.
Richtig. Ja. Deswegen konnte es auch nur mit ZFS, weil der ging so kaputt, da konnte nur ZFS die retten quasi.
Ja.
So, alles kaputt.
Das hat einfach ein Speichermedium, das ist so kaputt, dass es nur noch mit ZFS läuft.
Ja. Richtig.
Ich glaube, das würde dann dem Durchbruch helfen.
Ja. Ich hätte mein Veronica Mars T-Shirt anziehen sollen, aber irgendwie ist nur das Open Solaris gewesen. Ja. Aber man hat einfach so viele schwarze T-Shirts, wo irgendwas draufgedruckt ist und man nimmt einfach das.
Greift immer einfach nur rein. Black T-Shirt als Service. Ja,
genau. Richtig. Das war völlig egal. Und jetzt war es halt Open Solaris.
So, apropos Veronica Mars, Popcorn-Time.
Popcorn-Time. Das ist so Lawsuit as a Service.
Nee. Das ist einfach hübsche Webseite as a Service.
Was
fast.
Machen die? Noch nicht mal hübsche Webseite, sondern die Software gibt's ja wirklich.
Ja, die gibt's auch und für Linux, Windows und OS X.
Für alle relevanten Sachen.
Ja, also richtig. Und dann kannst
sogar
du
da, für bis Windows.
Bis auf OpenBSD halt.
Aber haben, ja, fuck. Nein.
Nein, nicht
für und nicht für Open Solaris.
Ja, sorry, Ingo.
Oh, sorry, Ingo. Kein Popcorn-Time für dich.
Und die sind auch ist Open Source mit GitHub.
Free Open Source Software Bonus Features.
Aber was macht die denn?
Ich liebe Webseiten, wo einfach gleich auf der Startseite so steht, Downloading copyrighted material may be illegal in your country.
Ja. Ja.
Genau, sie streamt von Torrents. Ups.
Sie streamen von Torrent.
Du hast also einfach die Magic App, die du dir runterlädst und poppt die hoch und dann sagst du, ich würde gerne Film schauen und dann klickst du entweder auf die wie heißt das auf Deutsch, Kategorie oder du gibst in die Suchbar ein und dann klickst du drauf und dann macht der Magic und dann streamt der einfach vom Torrent live den Film für dich. Und
das ist schon echt.
Das ist doch gut.
Das ist
also
so
ich glaube,
auch HD und der kann Subtitle noch hinzufügen, wenn er sie findet.
Ja,
krass. Und das ist doch cool. Also technisch gesehen ist das ja, glaube ich, gar kein Problem. Das
lade ich doch gleich mal runter.
Weil du kannst ja bei Torrent-Files...
Oh, das liegt auf Mega.
Ja.
Runterladen. Mega hat es übrigens schon gedroppt. Also du kannst jetzt nicht mehr von Mega runterladen.
Was? Ja. Doch, geht. Mach ich doch.
Ingo macht das hier gerade.
Oh, dann haben sie es wieder neu geuploadet. Okay.
Oder es war einfach immer oben.
Ja, auf jeden Fall ist auch so eine Sache, die eigentlich technisch gesehen sehr leicht geht, aber noch niemand einfach schön verpackt hat.
Richtig.
Und ja.
Es ist jetzt quasi wie Netflix, nur ohne dass du bezahlst.
Richtig. Und wahrscheinlich auch einfacher und
einfach illegal.
Und es funktioniert.
Illegal.
Und es funktioniert. Und es sind alle Filme drin.
Ja, keine Regionsbeschränkungen.
Während du bei Lawfilm, Amazon Prime Video, dieses, wie heißt es nochmal?
Amazon Prime Instant.
Instant klingt wie eine Instant-Suppe oder wie, also der Name, wer sich den Namen ausgedacht hat, gehört einfach erschossen. Was erstens nicht bedienbar ist und zweitens sehr wenig Inhalt einfach hat.
Ja, das ist
aber.
Also ich,
Deutschland, sorry. Aber also in den USA geht es eigentlich gut.
Ja, das ist.
Und du kannst dann da so streamen.
Muss da dann ehrlich sagen, ich finde es dann eigentlich gut. Also, weil, stell dir mal vor, es hätte viel Inhalt, aber es wäre scheiße bedienbar, dann würdest du es ja benutzen wollen.
Ja.
Dann würdest du ja Probleme damit haben, dass du es nicht benutzen
also
kannst.
Also, dieses Love-Film vorher war besser zu bedienen als dieses Amazon Instant Prime.
Also, das gibt es jetzt, hat es jetzt abgelöst oder wie ist das?
Ja.
Ich hab's nicht.
Okay. Ja, genau. Also, das Streaming konntest du vorher über Love-Film machen, ist jetzt Instant Prime.
Okay, Video. Und Prime ist teurer. Also wurde teurer in den USA zumindest. Das nervt.
Auch in Deutschland. Aber in den USA, da kostet es, glaube ich, $99 und hier kostet es 50 Euro. So 49 irgendwas.
Okay.
Ja. Nee, ich glaube, das Problem an sowas wie Popcorn ist halt, wenn du diesen Disclaimer, der da nicht so super prominent auf dieser Webseite ist, nicht liest, dann können sich halt auch irgendwie, was weiß ich,
ja, woher soll ich denn wissen, ob das in meiner Country illegal ist?
Ja, eben.
Das könntest du ja nachlesen.
Da steht jetzt irgendwie User.
Indem du nicht doof bist. Es ist immer illegal, egal wo du bist. Außer vielleicht in Schweden.
Wie? Das ist eine schöne App, die ich aus dem Internet laden kann, die mir einen tollen Service bietet.
Ja.
Woher soll ich denn wissen, dass es illegal ist?
Du kannst
so
auch einfach, eine schöne App kannst auch kann einfach nicht zu Aldi gehen und machen. Den Wein nehmen und einfach rauslaufen, ohne zu zahlen. Das ist auch illegal.
Ja.
Wie illegal, aber der steht doch da einfach offen rum.
Brr, nee, aber
das kann doch jeder mitnehmen.
Aber da steht auch, beim Aldi steht, Ladendiebstahl wird angezeigt.
Ja, steht er auch, könnte illegal sein.
Genau, das könnte illegal sein.
Ja, aber
ich glaube, das Problem ist, dass halt jeder...
Und außerdem steht da Beta. Und weißt du, wie viel Beta-Software im Internet gratis ist und tolle Dinge tut?
Bam.
Keine, die Filme zeigt.
Tja.
Warum eigentlich nicht?
Ja, aber das weil kann doch jeder sein, Zeit sein. Also,
nein.
Und bei Spotify oder so kann ich garantiert auch einen gratis Ding machen und da steht garantiert auch Beta und
wenn's, so. Wenn es so klingt, als wäre es zu gut, um wahr zu sein, ist es illegal. Punkt.
Ja. Außer du bist in Holland.
Kannst du vor Gericht versuchen, Holland ganz
besonders, die haben ja Brein.
So strafmildernde Umstände zu erreichen. Indem du sagst, ich konnte ja nicht wissen, dass eine so also, schöne Website und eine so ja. schöne App so
mach einfach, böse mach einfach Dinge eine machen, Selbstanzeige. Ja. Sag dann, du ja. hast vielleicht einen halben Film mal für 10 Minuten.
Genau.
Die, okay. Den Trailer
quasi. Okay, es waren eigentlich 3 Filme und es waren Pornos, aber...
Richtig. Mach mal nicht lang rum, ich habe hier 29 Terabyte an Filmen.
Genau.
Ja, auf jeden Fall sieht schön aus, aber ist wahrscheinlich illegal. Außer in Wolgograd.
Da wo geht wir es. Sind.
Wo wir sind.
In Wolgograd geht
ja. es. Genau. Gut.
Wir gucken direkt ach, deshalb, auf die Krim.
Deshalb wird uns dieses Banner auch nicht eingeblendet.
Ja, richtig.
Wir haben das jetzt nämlich nur geraten.
Ja. Wir haben, neuer nee, Blender-Film.
Nee, ich habe einen Proxy benutzt.
Deutsches VPN. Ja. Gesehen, ja.
Okay. Hier gibt es ein Crowdfunding für den neuen Blender-Film. Ist der erste war Big Bug
Bunny. Big Bug Bunny war einer der Filme. Ja, mittlerweile gab es noch 2 weitere. Ja, ja. Und jetzt wollen sie den großen, langen Film machen. Also Big Bug Bunny und die anderen waren ja irgendwie nur so 20-Minuten-Teile. Ja. Jetzt wollen sie irgendwie einen großen Hollywood-Spielfilm machen. Hm. Und dafür brauchen sie Geld. Und deswegen haben sie eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und du kannst da drauf gehen und den Geld hinterher schmeißen.
Ich auch ein bisschen, dass die für Big Bug Bunny nicht hart gepuncht wurden, weil das genau wie Bugs Bunny klingt.
Big Bugs Bunny. Big
ja,
Bugs
und der Bunny. Sieht auch aus wie ein dicker Bugs Bunny. Das ist mir eigentlich noch nie aufgefallen. Aber
jetzt, wo du sagst, jetzt wo du es dir quasi selber sagst, genau. Ja, ist es dir direkt aufgefallen.
Ja. Ich meine, die Frage ist halt, wird das dann wieder so eine Geschichte? Ich meine, da gab es ja auch noch mal so vor Big Bug Bunny so eine Geschichte, so eine... So
Big Bug Bunny gab es Elephant Dream.
Genau, ein Elephant Dream gab es noch. Und das sind ja alles immer so, die sind schon ganz nett und sind auch ganz nett anzugucken, sind schön animiert. Aber so richtig viel mit Handlung und so war da ja bis jetzt nicht.
Ja, muss das? Also
ja, die Frage ist, für einen Kurzfilm muss das definitiv nicht. Aber wenn du jetzt einen 1,5-Stunden-Film machen willst, dann den kannst du halt nicht nur mit schönen Animationen.
Ich denke mal, das ist schon Ziel der Sache. Also sie wollen ein paar Filmförderungen abstreichen, sie wollen halt Leute dazu animieren, dass sie jetzt über diese Crowdfunding-Kampagne Geld spenden und dann setzen sie die Show hin und denken sich eine Story aus. Also ein bisschen ist da ja schon in diesem Trailer zu sehen. Ja, dann soll das halt mit so viel Open-Source-Software wie möglich gemacht werden.
Ich finde das, also ich mag jetzt Blender als Software persönlich nicht so. Ich bin damit nie klargekommen.
Ich habe es nie verstanden.
Es war für mich immer das Vim. Ja? Also ich kann es einigermaßen benutzen, aber ich werde mich freiwillig nicht darauf einlassen. Wenn ich nicht eine andere Möglichkeit habe.
Aber tatsächlich ging es mir bei sowas wie 3D Studio Max auch einfach so. Ich bin mal im Studium gezwungen worden, sowas zu benutzen oder irgendwelche Dinge zu modellieren. Ja. Und ich habe laut und böse geflucht, weil das das macht einfach, also mir hat das keinen Spaß gemacht.
Ja, das ist eine sehr weit gefächerte Disziplin, also rund um 3D und so zu machen und dann auch Ton und so weiter. Also Medienproduktion ist sehr aufwendig. Egal, ich finde sehr interessant, dass die es von Blender so einen interessanten Weg gehen, um ihr Produkt weiterzuentwickeln, dass sie halt immer wieder sagen, okay, gut, wir machen jetzt das Projekt, wir machen so einen Film und dabei fallen uns Dinge auf und wir entwickeln die dadurch weiter.
Genau,
und
machen irgendwie eine Dinge
sehr
besser.
Gute, sehr gute, sehr kreative Herangehensweise, die man sonst von Open Source Software vielleicht nicht so kennt.
Allerdings habe ich auch mal in einer Umgebung gearbeitet, wo sowas auch der Fall war, wo dann irgendwie ein Framework entwickelt wurde und gesagt wurde, okay, wir entwickeln jetzt mit diesem Framework irgendwelche Beispiel-Apps, was allerdings dann dazu geführt hat, dass dann irgendwann dieses Framework hauptsächlich auf diese Art Apps, die dieser Kunde halt wollte, irgendwie nur zugeschnitten war und irgendwie halt nicht mehr so wirklich generisch verwendbar, sondern halt irgendwie nur noch generisch in eine Richtung ging. Und
genau, also das hat zum halt Beispiel so ein Risiko auch bei Blender, dass es hauptsächlich in Richtung Movie Production sozusagen optimiert wird. Und dass so Dinge wie Game Asset, Artworks vielleicht ein bisschen hinten wegfallen, wäre eins der Probleme, das man da sehen könnte. Aber momentan finde ich, das geht das erstmal in die richtige Richtung.
Also ich meine, generell kann man ja auch sagen, es könnte ja auch mal einen 3D-Spiel von der Blender Foundation geben.
Kann man ja auch mal machen.
Es gab, glaube ich, sogar irgendwas. Ich habe da auch was im Hinterkopf. Ja.
Vielleicht kann der Chat das auch nochmal rausholen, aber es gab definitiv einen. Der mit Blender gemacht worden ist ein Spiel, ich glaube auch Point-and-Click-Adventure oder sowas.
Ja, also ich glaube, es gibt definitiv mehrere, die damit gemacht worden sind. Ich glaube, es gab auch irgendwas, was von der Blender Foundation direkt kam. Aber ist schon zu lange her, als dass ich mich da noch irgendwie sinnvoll dran erinnern könnte. Aber ja, mehr freier, das wird ja dann auch freier Content werden, oder? Nehme ich an.
Ja, so. Klar. Der Chat hat es gefunden. Yo, ja. Frankie war.
Ja, genau, Yo, Frankie.
Ja.
Genau, was ja nach dem Big Bug Bunny kam.
Ja. Nee, und Big Bug Bunny ist halt wirklich cool, weil ich habe das tatsächlich auch mal im Studienprojekt verwendet als Ausgangsmaterial, weil das ist sehr, sehr gutes Videomaterial, was du in sehr hoch aufgelöst bekommst, was total, total frei verwendbar ist, unter ordentlichen Lizenzen steht. Und du bekommst es in ganz vielen Formaten, unter anderem auch in Rohformaten, die du selber dann nochmal rendern kannst. Also wir haben das zum Beispiel benutzt, also wir haben vor ein paar Jahren mal einen Vortrag über Videocodecs gehalten. Dann haben wir halt einfach so Big Bug Bunny als Ausgangsmaterial in Rohform genommen, um dann damit die Artefakte und die Qualitätsverluste von Videocodecs zu analysieren, indem wir das einfach mit unterschiedlichen Codierungen, unterschiedlichen Einstellungen durchlaufen haben lassen. Und das ist so eins der wenigen Video, also das ist so, war eigentlich das einzige Videomaterial, was wir in der Richtung gefunden haben, was man irgendwie sinnvoll verwenden kann.
Ja, es hatte
und
halt.
Das ist halt schon cool.
Genau, also Big Bug Bunny habe ich auch in vielen Belangen, auch wenn es zum Beispiel um Videokonvertierung und so ging, sieht man sehr häufig diese Projekte, weil sie gemeinfrei sind, glaube ich, die Ergebnisse. Sieht man sie und weil sie zum Beispiel auch in HD und so weiter auch verfügbar sind. Das ist halt auch nicht
vor allem so selbstverständlich. Und vor allem unkomprimiert.
Genau. Und aus dem Grund wird das dann häufig für gerade solche Sachen als Beispiel Assets sozusagen verwendet, dass man Szenen aus Big Bug Bunny oder einzelne Stills davon irgendwie rumkonvertiert. Und ist halt ein sehr gutes Referenzmaterial dann. Mhm. Ja.
Und ist vor allem halt auch so, sagen wir mal, wenn man jetzt einen Vortrag hält für das Publikum, ganz nett anzusehen, weil das ist irgendwie so ein knuffiger Hase, der irgendwie rumläuft und irgendwie so ein grimmiges Hörnchen, was auf dem Baum sitzt und so. Das ist schon ganz cool.
Das grimmige Hörnchen.
Das grimmige Hörnchen.
Grimms Hörnchen.
Ja.
So schön.
So schön.
Mhm. Flurry.
Baidu Heatmap. Wir haben das gepackt hier.
Ich hab, das ist,
der Makefu.
Mein Punkt.
Erzähl mal.
Okay, es geht darum, Baidu, ganz kurz Hintergrund, Baidu ist so ein Verein, so ein bisschen so wie Google für China World. Und
China World.
quasi sogar für China.
Für komplett China und für wahrscheinlich auch was um so China halt drumherum ist.
Also ihr müsst ja wissen, das ist also große Wall ringsrum um China und die haben alles
und
selber.
Und die haben halt nicht Google, also die haben auch Google, aber die haben halt Baidu.
Die haben ja auch nicht das richtige Internet, die haben ja welches
China so ein Internet.
Falsches
China Internet. Genau. Ja, genau. Und es geht darum, Baidu hat in China, wie viel waren es, 200 Millionen registrierte Nutzer, beziehungsweise nicht in China, sondern allgemein. Und die haben neben Baidu Maps, was quasi eine App ist für Telefone, haben sie auch so einen Messenger und der hat halt auch Location Tracking und sowas aktiviert natürlich.
Natürlich.
Und jetzt hat Baidu eine ganz coole Sache gemacht, beziehungsweise auch ganz schön creepige Sache. Sie haben aus komplett China quasi die Verläufe, so wie die Leute zu der chinesischen Neujahrszeit, wie die gewandert sind, weil haben sie eine Karte erstellt. Und dieses Wandern kommt daher, weil du in China hast du halt 40 Tage, wo National Holidays sind. Und zu dieser Zeit fahren die Leute normalerweise von der Großstadt in die Dörfer.
Mhm.
Und genau dieses Tracking, beziehungsweise halt andersrum, also je nachdem, wer wen besuchen will.
Also oft ist es so, dass die Leute in den Städten arbeiten und dann halt in den Provinzen ihre Familien haben. Also werden die wahrscheinlich schon eher in Richtung
genau. Und das siehst du dann genau nicht, weil in den Dörfern hat es kein Internet.
Ja.
Da hat sich hier eingeloggt.
Genau. Blöd.
Da gab es so einen super Film da gab es eine Doku über diese Heimreise, wo echt halb China sich irgendwie aufs Land begibt. Mhm.
Genau, also es sind verdammt viele Leute. Und es ist wohl auch so, dass es dann oft relativ voll wird, auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und genau dafür gibt es jetzt so eine Heatmap, wo du dann siehst, okay, welche Städte-Hubs sind denn gerade am meisten befahren? beziehungsweise wo sind denn die meisten Leute und da will man dann vielleicht nicht lang.
Last Train Home, damn, werde ich verlinken. Last Train Home, ja. Hat 7,7 auf IMDb bekommen.
Da muss der gut sein.
Ist auch voll mit Chinesen, ist total unterhaltsam.
Sehr gut. Genau, also das ist interessant auf jeden Fall zu sehen, aber es ist halt auch voll creepy, wie viele Daten Baidu quasi gesammelt hat und dass die jetzt nicht nur für lustige Maps, wo du jetzt keinen konkreten einzelnen draus sehen kannst, benutzen, sondern halt auch um böse Überwachungsdinge tun zu können.
Ja, das. Ich find
immer wenn Daten anfallen, kann man auch böse Sachen
machen. Ich fände es ja total interessant, mal dieses Problem der Leute müssen effizient irgendwie raus aus der Stadt kommen, mit sowas wie Schleimpilz zu modellieren. Also Schleimpilz kann total gut Pathfinding.
Also Schleimpilz kann total gut Pathfinding.
Nee, ist wirklich
so. Ich finde, das ist definitiv.
Da gibt es wirklich, Studien, Experimente, die gemacht wurden mit so einem Schleimpilz. Dem haben sie irgendwelche Cornflakes hingelegt in der Form von den Haltestellen in der Haltestellen um die Tokyo Metro Area außenrum. Und der Pilz hat dann quasi sich ein Netz gebildet, was fast 1:1 dem U-Bahn-Plan von Tokio entspricht, aber mit noch mehr Redundanzen und noch effizienter und sonst was. Da könnt ihr mal nachlesen. Schleimpilz ist total awesome.
Gleich der nächste.
Sehr gut. Ich verlinke das mal. Da gibt es YouTube-Videos von und sowas.
Kommen wir zur Anti-Spaß-Cloud.
Die Anti-Spaß-Cloud ist wieder da. Sie ist zurück von Cisco. Jetzt verkauft an Vine. Vine war dieses
Twitter aus 7 Sekunden. 7, 11?
Instagram für
ich glaub,
Videos
7 Sekunden.
Oder sowas. Mhm. Ich weiß das auch gar nicht mehr so genau.
7 Seconds, ja, genau. Vine ist 7 Sekunden.
War das auch von Instagram? Oder von welchem Verein war das? Oder waren die einfach neu?
Nee, Vine ist einfach so. Ich glaub.
Also Mini.
Okay. YouTube,
Twitter.
Und zwar, dort ist es jetzt so, dass du nicht mehr deinen Dödel in die Kamera zeigen darfst für 7 Sekunden lang.
Ja. Es ist im Twitter-Blog. Sie sind von
Twitter wahrscheinlich. Von Twitter, genau. Also genau, Twitter war es. Es war Twitter für Videos.
Ja, das ist ja tragisch.
Und
das blocken die jetzt. Also die machen die Packet Inspection und gucken.
Die machen Video Inspection natürlich, ist ja wohl klar.
Ob in diesem Bild ein Penis versteckt ist.
Genau, aus ihrem Company-Blog sagen sie, for more than 99% of our users, das heißt 1% der User benutzen es einfach nur, um ihren Dödel in die Kamera zu zeigen, ändert sich nichts, außer für die 1% halt. Und das heißt, du musst was anderes
machen. Wir sind die 99%.
Genau.
Na, bei dir bin ich mir nicht so sicher.
Genau. Und,
ich verlinke da mal ein Bein von mir im
Ein Bein im Wein, ja.
Genau. Jetzt ist halt natürlich wieder die Frage, was ist okay zu blocken und was darf man nicht sehen? Und dann fragt man, es sind halt diese.
Das sind Amis.
Die Femen, sind die zum Beispiel in Ordnung, wenn die ihre Brüste zeigen?
Nein, oder ist die sind Amis, da sind Brüste tabu.
Alles
da
tabu.
Da sind Dödel tabu, Brüste tabu.
Alles tabu.
Ja.
Da gibt es gerade so, weil ich gesagt habe, ich verlinke da mal einen Wein, da gibt es ein cooles Subreddit, das heißt 50-50. Und da sagen sie, verlinken sie immer irgendein Bild und dann sagen sie, entweder es ist ein Mensch, der von dem Tiger gefressen wird oder ein Bild von dem knuffigen kleinen Kätzchen.
Oh Gott, das ist schrecklich.
So, hast du immer so 50-50 Chance und du, das ist ein bisschen wie Roulette spielen, so wie russisches Roulette,
so mit Internetbildern.
Wir hatten damals noch. Ja, wir hatten doch auch mal hier Fashion or Porn.
Ja, richtig. Aber das ist eben, also das ist, da können dann alle posten, hier 50-50 Spider walking up a tree oder Happy Katy Perry. Klick jetzt mal drauf.
Cumshot und? Oder Headshot?
Oh. Happy Katy Perry, die freut mich. Das ist ein Kätzchen. Ingo hat Roulette verloren.
Ja. Chat-Roulette verloren. Ja.
Hat einen Headshot kassiert.
Sehr schön.
Was war Cumshot oder Headshot? Das war jetzt beides nicht so.
Ja, es war so, glaube ich.
Je nachdem.
Sah so nach beidem aus.
Whatever floats your boat. 3 Philly Office, was? Philly, also nee, 53 Office.
Das klingt wie
53 Office, ja. Kann man auch als Lesefu oder so, aber es sind halt Bilder.
Das ist ein sehr hipsteriges
genau,
Büro.
Genau.
Sieht ein bisschen aus wie von Ikea.
Ja, ist es wahrscheinlich
total
auch.
Total gut.
US-Ikea. Ja, ich fand es einfach interessant, weil ja 53 angeblich eigentlich mal pleite sein sollte oder so. Und es gibt auch Berichte, dass sie irgendwie 15 Millionen im Wesentlichen für ein neues Office geraced haben. Also sie haben einfach mal 15 Millionen geraced und haben dann schon gesagt, so, ja, wir bauen halt ein Office davon.
Was?
kann man schon wichtig machen.
Ja, kann man machen.
Klar, und, damit sich die Leute wohlfühlen.
Da, also das steht halt irgendwie, finde ich, im krassen Kontrast zu dem, dass man immer hört, so ja, Independent-App-Entwickler und so können irgendwie nicht mehr leben. Ja, und dann sieht man halt irgendwie immer wieder, nee, manche anscheinend schon.
Also, nee, also
später beim Lesefu auch noch mehr dazu. Ich finde es auch immer interessant, wie wenn man zum Beispiel von den Tapbots oder so hört, also die dieses Tweetbot gemacht haben. Die haben halt irgendwie 4-5 Apps draußen. Und
wovon eigentlich nur 2 oder 3 wirklich was einbringen. Also
genau.
Ich glaube, so Calcbot oder das so, das bringt ja nichts.
Die haben sie auch schon ewig nicht mehr bearbeitet. Ja. Also sie haben im Wesentlichen halt hier Tweetbot und was noch?
Tweetbot fürs iPhone, Tweetbot fürs...
Ja, okay, für den Mac,
für den Mac und fürs iPad. So, das sind dann schon mal 3 Apps vielleicht.
Ja.
Und dann haben sie halt noch Netbot, aber das kostet kein Geld.
Ja.
Und das wird, glaube ich, auch nicht mehr so richtig weiterentwickelt.
Ja.
Und
ansonsten, ja, sie haben halt immer recht stolze Preise. Das ist auch okay. Also ich finde die Preise angemessen. Aber man merkt eben dran, okay, gut, wir können anscheinend davon... Was sind das? 2 Feste und eventuell noch 1-2 Freelancer manchmal.
Dafür haben sie aber ein echt dickes
Büro. Ja. Und dafür haben sie irgendwie ein schönes, also der Mark Jardine, der hier die ganze Zeit irgendwie seinen BMW M3, dann lässt er den Kompressor mal wieder wegmachen, dann heizt er mal wieder 10 Tage nur über den Racetrack.
Ja.
Lässt sich anscheinend leben.
Gut, aber es ist hier der Marco Arment, der da bei Instapaper, der hat da auch eine ganze Menge Kohle, glaube ich, mitgemacht. Gut, wobei er natürlich auch bei Tumblr mit dabei waren, die man noch nicht verkauft.
Ich glaube, er hat mehr Geld von Tumblr bekommen als für Instapaper.
Ja. Ja, aber nur weil wir gerade bei M3s waren.
Hm. Ja, genau.
Der fährt ein M5.
Das, genau, der ist eine Stufe höher. Das
auch 2 Stufen, oder?
Ja, er hat ja auch schon 2 Exits quasi.
Ja.
Je mehr Exits, desto mehr BMW kriegst du.
Ah, so läuft das.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt beim nächsten, wenn du jetzt einen Podcast dann machst, kriegst du einen M7.
Wenn du zu deinem BMW-Händler, zu deinem Dealer gehst und sagst, so wie viele Exits du hast, dann stuft er dich ein.
Richtig,
genau. Sie wollen die Executive Line, ganz klar.
Auf jeden Fall.
Sehr gut.
Kommen wir zur Rubrik Spiele.
Spiele.
Unter den News, weil irgendwie die Woche so viel passiert ist. Die Crytek Engine gibt es jetzt auch demnächst bald für Linux. Sage ich jetzt einfach mal so.
Also, sag Crytek einfach mal so.
Weil wenn nur du das behauptest, ist das ziemlich witzlos, weil du programmierst die ja nicht dann.
Nicht? Mhm. Genau.
Also, weiß ich, vielleicht hast du...
Ich fordere das jetzt einfach mal. So.
Genau. Ich habe da mal eine Petition gestartet, die das fordert. Nein, hat Crytek tatsächlich gesagt, nachdem Valve jetzt irgendwie vorangeht, ziehen da irgendwie auch ein paar anderen Schmieden mit. Und Crytek denkt jetzt über eine Linux-Unterstützung nach und
Also sagen wir es mal so, es gibt dann noch nicht so viele konkrete Sachen, die haben jetzt mal was angekündigt. Das muss noch nicht viel heißen, kann aber was
heißen. Aber das heißt, dass sie dran arbeiten. Also, das ist
oder dass sie vorhaben, daran zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob sie sich jetzt was ankündigen würden, ohne dass es, dass sie was dran gemacht haben, glaube ich jetzt nicht. Also wird da wahrscheinlich schon was passiert sein, aber man weiß es
nicht. Es ist insofern eben ein erwartbarer Move, weil eben jetzt viel über diese Steamboxen und so in Zukunft gehen wird und die CryEngine ja schon, also neben der Windows-Plattform ja schon länger auf der Xbox-Plattform ist, da ist auch noch DirectX, aber sie läuft ja auch auf der PS3 und der PS4.
Jo.
So, also mindestens auf der PS3, sie haben glaube ich noch keinen Titel bisher für die PS4 rausgebracht, weil dieses Rise ja Xbox-exklusiv war.
Wird aber mit Sicherheit kommen, es sei denn, sie kriegen halt...
Irgendein Titel für die PS4 wird bestimmt kommen, so. Und dann ist es ja schon klar, weil auf der PS4 kein DirectX läuft, sondern ich glaube irgendwie OpenGL in irgendeiner Weise, dass sie ja den Großteil ihrer Engine ist ja nur so eine Middleware, eine plattformunabhängige Middleware und sie müssen nur noch den Render-Pfad anpassen, ob sie da jetzt Linux noch mit drin aufnehmen, sollte jetzt nicht so schwer sein.
Ja, also ich glaube, wenn sie standardmäßig schon OpenGL ausgeben, dann nochmal ein bisschen das auf Linux hin zu optimieren, dass es dort läuft, ist dann wahrscheinlich nicht so der Riesenaufwand. Es machen ja auch andere. Ich meine, es gibt ja diverse Cross-Plattform-Titel mittlerweile. Ich glaube, das macht auch früher oder später Sinn, weil jetzt gerade so, wenn sollte denn SteamOS wirklich mal irgendwie kommen und wirklich mal irgendwie Fahrt aufnehmen, dann wollen da Spielehersteller wahrscheinlich auch dran teilhaben. Das heißt, die müssen da gezwungenermaßen Sachen für Linux entwickeln.
Mhm.
Also ich glaube, SteamOS könnte vielleicht für Spielen auf Linux so vielleicht ein kleiner Durchbruch sein oder vielleicht einfach nur ein Antrieb, der das zumindest mal ein bisschen weiter vorwärts drückt.
Mhm.
Kann schon passieren. Ich meine,
Ja, wir werden sehen. Also ich meine, auf jeden Fall hat Valve jetzt schon mal eine Menge bewegt in den letzten paar Wochen und Monaten, nachdem sie ja Steam einfach schon mal auf Linux gebracht haben und jetzt mit der ganzen Ankündigung. Wir werden das sicher in diesem Jahr und im nächsten Jahr noch ein bisschen weiter verfolgen. Valve hat auch eine Menge anderes Zeug noch angekündigt und Open Source gemacht, zum Beispiel...
Den Vogel?
Ja,
Valve hat einen Vogel.
Valve hat den Vogel.
VoGL, genau, haben sie Open Source gemacht. Und das andere Ding, Toggl auch. Ja, zwei Sachen, die sie jetzt Open Source haben.
Das genau, also.
So also gerade dieses Toggl ist halt insofern interessant, weil das ist, was Valve anscheinend in der Source Engine benutzt hat, dass sie ihren DirectX-Code, also dass sie eigentlich nur einen DirectX-Render-Pfad haben und den am Schluss die DirectX-Befehle in OpenGL übersetzen lassen. Also dass sie so einen Mapper im Prinzip gebaut haben. Was ja auch so der Weg ist, den man häufig anscheinend antrifft, dass die entsprechenden Calls, also was ja auch Wine in der Form, glaube ich, auch machte. Also dass diese Linux...
Jo.
Dings. Und auch Parallels hat das mal anscheinend benutzt in so einer Form.
Ja. Ja. Also, so wie ich das jetzt sehe im GitHub-Repository, ist dieses Toggl irgendwie extrahiert aus Dota 2, was irgendwie so ein Spiel von Valve ist.
Ist auch nicht bildfähig.
Defense of the Ancients.
Ah, okay. Okay. Ich habe das noch nie gespielt.
Das ist
aber
dieses komische Lied von diesem komischen Schweden. Da gibt es diesen komischen Schweden, der immer Anna is a bot, bla bla bla, so ein Trance-Ding, und da haben sie immer Dota gespielt. Und das sagt er auch in den Lyrics.
Der komische nur gesagt Schwede. Haben.
Der genau, komische also, Schwede.
Das Spiel ist damals
Bass Hunter, Dota hieß es, ja.
Warcraft, aus Warcraft 3 ging es da raus.
Nicht in Deutschland, weil natürlich.
Das waren quasi so Karten, wo du einen Held hattest und du konntest dann quasi Gegner zermetzeln, hast gegeneinander gespielt und dann ist es irgendwann ein Spiel geworden. Mhm. Komplett. Und das kommt wohl gut an, weil die Leute drauf stehen, quasi sich gegeneinander zu bekämpfen.
Ja, richtig.
Was ja voll böse ist eigentlich.
Ja, auf jeden Fall ist das jetzt halt mehr oder weniger so eine Extraktion aus diesem Spiel raus. Steht halt auch irgendwie in der README so, es wird bei euch wahrscheinlich nicht funktionieren, es wird wahrscheinlich nicht mal kompilieren, es ist unsupported, die haben jetzt einfach mal gedumpt, damit es draußen ist und damit vielleicht Leute irgendwie was draus machen oder was benutzen, aber sie werden auf keinen Fall irgendwie Support leisten oder irgendwie sonst.
Könntest du es mal gerne haben.
Ja, so. Yeah. Wir wollten bloß zeigen, dass es geht.
Einfach mal den Source droppen und dann sagen, boom, läuft.
Ja, genau. Drop it like it's
hot. Richtig.
Genau, ein bisschen besser ist wahrscheinlich dieses Vogel schon, weil das ist irgendwie ein
Toggl-Vogel.
Toggl mir den Vogel, ey. Ja.
Das ist irgendwie ein OpenGL-Debugger-Tracer, den die auch einsetzen, um unter Linux, also das wird dann wahrscheinlich richtig schon mal kompilieren und alles tun und machen.
Also ich weiß nicht, in der README ist die erste Zeile, this Alpha project 2. Ist Alpha im Quadrat.
Also, das heißt, es wird nicht bauen.
Also
einfach mehr Alpha.
Es wird wahrscheinlich nicht bauen.
Sorry, compiles on my machine.
Ja.
Genau, works for me.
Works for me.
Richtig.
Ist wahrscheinlich auch ein ähnlicher. Also man kann da mal vielleicht versuchen, Sachen zu fixen und Pull-Requests hinzuschicken.
Ist ja gerade mal ein Tag alt, also wir müssen mal gucken. Und Open-Source-Software lebt natürlich auch dann so mit der Zeit.
Sie haben schon zwei Bugs gefixt.
Siehst du?
Total gut von denen.
Okay. Oh, das sind Müll-Bugs.
Fehler in der README.
Fehler in der README.
Zweimal Fehler in der README. Sorry, Leute. Das ist mit der README ist ja, als es aussieht. Genau.
Ja. Aber trotzdem nett, dass sie Sachen Open Source stellen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob da was auch bei rauskommt. Und ansonsten.
Oh, fuck. Ich wollte gerade Dota abspielen, aber irgendwie hängt jetzt alles.
Ja, hättest du mal nicht machen sollen.
Du könntest auch Unreal 4 spielen. Das läuft jetzt nämlich im Firefox.
Yay!
Ach, Wir haben das Kabel nicht, glaube ich, oder? Keine Ahnung.
Doch. Ich hab's. Es ist nicht an, aber ansonsten. Firefox. Das Kabel steckst du schon drin. Steckt nicht auf der richtigen Stelle.
Oh Gott.
Hier,
das war Dota. Und dann spielt er auch im Video. Dota, hier. Okay, wollte ich nur gesagt haben.
Ich distanziere mich von allem, was hier passiert.
Das war damals okay.
Das war damals auch nicht okay, Mann.
Doch.
Das war nie okay.
Wir haben damals nur Befehle befolgt.
Damals nicht okay.
Bass Hunter war okay.
Wo kann ich denn das jetzt spielen? Ich möchte jetzt Unreal 4 spielen.
Das gibt es momentan nur als Demo-Video.
Die sagen, es läuft nativ im Browser. Alle sagen, ja, funktioniert alles voll gut, aber nix.
Die haben dann das Video gesehen und so, ist ja cool.
Du kannst einen Flash-Player spielen lassen.
Jedenfalls gibt es da halt einen Blog von Mozilla, die halt sagen, okay, ASM.js ist jetzt mittlerweile so awesome, dass man quasi da so komplette Game-Engines drauf laufen lassen kann und das auch irgendwie noch cool
performt. Die haben einfach Unreal nur im Window-Mode laufen lassen, im Firefox so groß gezogen. Total gut, schau mal.
Ja.
Lol.
Und morgen dann ASM.js. Oh, retired.
Ja. Schon gut eigentlich.
Open Apache Graphics.
Was wäre eigentlich, es wäre total cool, wenn wir den JavaScript nach C-Compiler hätten, dass wir das ganze ASM.js-Zeug dann in C übersetzen können, damit es schnell läuft.
Damit wir es dann wieder übersetzen können in ASM.js.
Oh mein Gott.
Noch schneller wird.
Weil es ja niemanden gibt, der C schreiben kann, nehmen wir jetzt die ganzen JavaScript-Entwickler.
Leute, das funktioniert es halt nicht, aber.
Das compiled alles nach YouTube.
Ja, genau, das
compiles
nach YouTube.
Zum Schluss kannst du dann
in YouTube anschauen. In dem Fall ja wirklich, weil auf YouTube ist das einzige Video, wo du das sehen kannst.
Ja. Oh mein Gott.
Nirgendwo kann ich spielen.
Das macht alles
auf
Sinn.
Auf YouTube. Das musst du nach YouTube runterkompilieren.
Laserfu, glaube ich, oder?
Ja, Laserfu. Total.
Genau. Laserfu. Ich habe sowas von cheapair.com. Das war eigentlich in irgendeinem Infographics-Blog-Dingens. Und die haben dann gesagt, hier, schau doch mal. Und das ist ganz nett. When should you buy your airline ticket? Und die sagen, 54 Tage vorher ist das Beste. Und das ist auch ganz nett zu sehen. Also es ist irgendwie, wenn du weiter vorne gehst, ist es so ein bisschen teurer und dann wird es irgendwann billiger. So also vor 240 Tagen kannst du es komplett vergessen, wenn du zu lange im Voraus buchst. Dann wird es immer ein bisschen billiger, bis es so grob 54 Tage vorher ist. Und dann geht so die hier quasi to the moon der Preis. Dann geht es einfach hart viel nach oben.
Und ist das eine allgemeingültige Aussage oder geht es nur um Inlandsfliege?
Alles, jeder einzelne Flug, genauso.
100%, es gibt keine Aussage.
Aber wenn die Airlines das jetzt wissen, alle vielleicht legen
sie dann
jetzt auf den anderen Tag.
Ja. Ich kann mich noch erinnern, dass es früher Last-Minute-Flüge total billig waren, was jetzt absolut nicht mehr der Fall ist. Das ist total lustig, weil die gemerkt haben, oh, jeder bucht Last-Minute, machen wir Last-Minute, das ist hart teuer. Das ist so wie wenn, keine Ahnung, diese ganzen Call-by-Call-Anbieter, sehe ich immer auf onlinekosten.de, wo es dann heißt, wir haben den Tarif wieder gewechselt. Der ist jetzt nicht 1 Cent pro Minute, sondern 93 Cent pro Minute.
Ja. Übrigens.
Nehmen Sie halt einen anderen.
Richtig, ist derselbe Tarif, aber
kostet 100 Mal
100 Mal zu teuer.
Dass es diesen Krebs immer noch gibt, das ist
total
furchtbar.
Lustig.
Gibt es eigentlich noch Dialer?
Ja,
bestimmt. Gute Frage.
Wenn du noch an irgendeiner Leitung hängen würdest, wo das funktionieren würde.
Ja, das kennen die Kinder heutzutage auch nicht mehr. Früher könntest du dir Programme runterladen, die dann Schmuddelnummern angerufen haben, du arm wurdest.
Oder du hast dir die Dialer runtergeladen, damit du quasi jetzt den besten Tarif bekommst, wenn du dich einloggst.
Ja, den Web.de Smart Dialer.
Den Smart Surfer
hieß. Smart Surfer.
Der Web.de
Smart Surfer. Good times.
Good times.
Kurz danach habe ich bei diesem Laden mal kurz,
Wir haben alle Sachen gemacht, wenn wir nicht.
Ja. Ja. Wenn wir nicht stolz drauf sind.
Sind wir alle nicht so stolz drauf, aber hey. Heute macht es übrigens die Fritzbox.
Ja, Dialen.
Smart Dialer.
Du kannst dann Smart Dialer auf der Fritzbox installieren.
So praktisch.
Kompiliert es nach Fritzbox, ist ja geil.
Genau, compiles zu Fritzbox.
Cool. Feedbin. Alle mögen Feedbin.
Feedbin ist total gut.
Feedbin hat sein erstes Jahr gehabt und hat einen tollen Blogpost drüber.
Happy Birthday.
Eine Web25 und Feedbin One sozusagen. Way. Hat einen tollen Blogpost geschrieben. Und auch da sind wir wieder bei dem, was mich in letzter Zeit eben sehr fasziniert, eben mit wie einfachen A, Geschäftsmodellen und B, Ressourcen man wie erfolgreich sein kann. Also der hat da geschrieben so im Wesentlichen, wo so das Geld hinging und wie sie so Hosting gemacht haben, dass sie am Anfang auf Heroku waren und dann waren sie irgendwann auf dem höchsten Postgres-Plan bei Heroku, der so $6,500 im Monat kostet und auch daran kann man ja immer schön ablesen, so, okay, also wenn der irgendwie nur für die Datenbank $6,500 im Monat zahlt, dann macht er bestimmt mindestens mal das Doppelte an Umsatz. Eher mehr. Mhm. Oder idealerweise.
Mhm. Hoffentlich, ja.
Oder hat auch irgendwie hier geschrieben, so, dass seine höchste Rechnung irgendwie für Heroku mal irgendwie um die $8,000 war. Und jetzt bei Softlayer irgendwie waren es mal so irgendwie knapp 4. Und das im Monat. Und das mit so einem einfachen Service RSS, okay, gut.
Knapp
$4,000 bei Softlayer.
Ja. Das ist immer noch ziemlich ordentlich. Also sein Projekt ist recht cool eigentlich so. Also was er von Technik einsetzt, ist recht nettes Zeug. Aber knapp 4.000. keine Ahnung, was der da hat. Also selbst die, muss man überlegen, was wir haben neulich so eine richtig dicke Amazon-Instanz gestartet und die war gar nicht so teuer, aber hat auch so den kompletten, was haben wir denn,
irgendwas, das komplette SSDs. Konto geleert.
Genau, die
quasi wie so ein
diese Quadruple-Dinger da.
Ja, wie, die Storage-Optimized, i2, X8 Large, 8x800 Gig SSD, 32 Octo-Cores oder keine Ahnung was. So die Mega-Dinger. Und das kostet nur $6 pro Stunde. Also fast $7 pro Stunde. Also dann mal 24, mal 31, da zahlst du 5.200 pro Monat. Da hast du den dicken Oschi.
Ja, aber halt nur einen.
Ja, musst du dann halt ja, gut. 800...
Gut, man muss auch dazu sagen, jetzt im konkreten Fall bei Heroku hat er ja auch für den ganzen Support für das Postgres-Hosting und so weiter bezahlt. Hm.
Hat AWS nicht noch, die haben doch dieses RDS, das war aber nur MySQL, hatten die Postgres?
Ich glaube, also nicht, dass ich wüsste.
Mhm. Ah, Amazon ja so RDS für PostgresQL.
Die haben ja SimpleDB
ja,
und
doch,
so.
Ja, doch, können sie.
Oh, okay.
RDS für PostgresQL ist ein Beta, aber der kann sich hier total viel Bonus-Magic damit machen.
Zu gut. Ja, im Chat kam gerade auch die Amazon Web Services Rechnung von rubygems.org.
Das ging eigentlich. Das
die auch so 7.000 im Monat sind.
Ja, ja, aber dafür, dass die so hart viel Gemstar serven. Und sie sagen auch, die könnten es wesentlich billiger haben, aber sie haben einfach keine Zeit gerade.
Aber sie
das läuft einfach. Nicht.
Naja, ich meine halt einfach, dann okay, die $7.000 müssen ja auch irgendwo herkommen.
Das sind die, so. Das machen aber die zwei Konferenzen, die dieses Ruby Central heißt, glaube ich, die Oschis, die das ja da finanzieren. Genau, ja. Name Ruby Central. Und die machen die, ich glaube, die Gogoruko, die Golden Gate Ruby Conference und noch irgendeine andere große RubyConf, glaube ich, die offizielle. Ja. Und da kommt einfach so viel Asche bei rum, dass die sagen, ja, komm, hier die, keine Ahnung, $70.000.
Genau, ich finde es eben sehr interessant, immer wenn man sich damit beschäftigt, weil man gerade so, wenn man eher ingenieursmäßig denkt, man häufig so ein total am Überscalen ist und also gerade wir jetzt gerade demnächst wieder ein neues Produkt, kleines launchen werden und dann macht man irgendwie einen Server dazu, weil Sync oder so vielleicht sein muss und dann bist du ganz schnell bei dem, dass du sagst, oh Gott, da werden wir nachher irgendwie $3.000 oder Euro monatlich Serverkosten haben, wenn wir das und das und das brauchen. Und realisierst halt gar nicht, naja, wenn du einen entsprechend hohen Bedarf wegen sowas hast und du ein einigermaßen vernünftiges Geschäftsmodell hast, dann hast du das Geld auch da, weil deine User halt dafür gezahlt haben.
Ich meine, da kommt es halt drauf an, du solltest halt schon wissen, wie du ungefähr kalkulieren musst. Und sagen wir mal, vorausgesetzt, du hast Benutzer, die dafür bezahlen, dann kannst du das halt auch damit locker finanzieren.
Mhm,
genau. Also oder du fährst halt das andere Geschäftsmodell, ganz, ganz viel Venture-Kapital einstreichen, ganz, ganz viele
baby.
Benutzer kassieren und dann irgendwie für Instagrams und Facebook verkaufen. Ja.
Das ist gut, dass das ein Audio-Podcast ist. Ich habe gerade ein nicht schönes Gesicht gemacht.
Ja, genau. Weil ich glaube, dieses Modell funktioniert nur in sehr, sehr wenigen Fällen, aber die sind dafür umso prominenter. Deswegen versuchen es jetzt wahrscheinlich 100.000 Leute irgendwie ein neues, cooles Startup zu gründen und das nächste Instagram oder WhatsApp zu werden. Aber
die kriegen dann ja auch Cash Money. Im Normalfall verbrennen es dann 2 Jahre und sind dann pleite und dann suchst den anderen Job.
Ja, also da so praktisch. Da kann ich gleich mal irgendwie mein eines Lesefo vorziehen, nämlich ist ein Blogpost von Steve Klepnick. Da geht es darum, ob NPM $2.6 million wert ist an Venture-Kapital. Deswegen finde ich den Artikel nicht interessant, sondern der erklärt mal so, wie das mit dem Venture-Kapital und dem Startups, die von Venture-Kapital finanziert werden und Inkubatoren, wie es funktioniert und so weiter. Und das ist sehr interessant und ist ein netter Blogpost, den kann man sich mal so ein bisschen durchlesen. Mhm. Weil mir war das auch nicht so ganz klar, wie das jetzt so funktioniert mit Venture-Kapital und woran dann die Geldgeber profitieren, womit die dann letzten Endes ihr Geld machen. Und da ist halt auch mal in so einem einfachen Beispiel durchgerechnet, dass sich das halt für solche Geldgeber definitiv lohnt. Im Gegensatz zu den meisten Startups, die halt dann vielleicht irgendwie Geld bekommen und dann halt hart failen.
Und gerade bei dem, also NPM war jetzt sein Gedanke, dass die einfach diese Venture-Kapitalgeber, irgendwie Northbridge oder wer auch immer das ist, die investieren ja in viele andere Ventures auch.
Unter anderem auch in Infrastruktur.
Genau, und sie sagen dann halt, also das NPM wäre dann halt Infrastruktur, dass sie sagen, ja gut, wir geben denen jetzt mal Geld, damit all unsere anderen Ventures, die auf Node.js aufsetzen, nicht irgendwie kaputt gehen, weil NPM irgendwelche Probleme hat.
Genau.
Bedeutet, die sagen, also die entwickeln dann quasi deine Infrastruktur, aber nur damit ihre anderen Ventures irgendwie weniger Probleme haben. Dann sagen die lieber, gut, dann geben wir denen das, vielleicht können sie ein bisschen Consulting machen und nicht ganz auf negativ rauskommen, aber das multipliziert quasi unsere Investitionen in alle anderen, die auch gerade Node verwenden.
Genau.
Weil ohne NPM ist das halt eine doofe Geschichte. Und es ist ein bisschen so diese amerikanische Denke, dass die sagen, ja gut, Investitionen in Infrastruktur, das macht man dann halt privat. Dann sagt man zum Beispiel, ja klar, dann holen wir uns eine Schule ins Dorf, weil wir wollen keine Steuern zahlen und wir suchen da selber was Gutes. Und so machen die das ja quasi auch, dass sie sagen, ja gut, wir investieren jetzt in NPM, weil wir denken, da kann man noch ein bisschen Geld holen mit anderen Sachen.
Ja. Was ich halt echt interessant dran fand, ist, dass ich jetzt zum ersten Mal so dieses Mindset verstanden habe von diesen Leuten, die sich so finanzieren lassen, so schnell wie möglich unglaubliche Mengen an Benutzern sammeln, auf keinen Fall irgendwie Werbung schalten, Geld von Usern verlangen, nichts tun, was irgendwie Benutzer abschrecken würde. Und dann versuchen, so schnell wie möglich entweder so hart wie möglich zu failen oder halt sich irgendwo weiter zu verkaufen.
Ja.
Was halt meiner Meinung nach jetzt irgendwie nicht so der nachhaltige Ansatz ist, sondern das ist halt irgendwie so.
Auch für dich selber ist das durchaus nachhaltig. Ja,
also sag mal, für die Gründer, die dann den Laden wieder verkaufen.
Kommt drauf an, was du schaffen willst, ne?
Schon, aber ich glaube halt auf lange Sicht ist es jetzt halt nicht unbedingt gut für unsere Branche, aber kann man sich drüber streiten.
Ich glaube halt einfach auch, es hängt auch immer davon ab, was du machst. Also es gibt halt Unternehmens- oder Produktideen, ja, wie jetzt zum Beispiel ein Social Network, die hängen halt davon ab, dass du schnell viele User kriegst und die willst du nicht mit sowas wie, dass es was kostet oder so verschrecken.
Ja.
Und weil sie so sehr davon abhängen, musst du dann möglicherweise eben das mit dem Funding machen. Und dann gibt es eben Produktideen, die hängen eher davon ab, dass du ein gescheites Produkt lieferst und du die fast schon moralische Instanz bist, die sozusagen diktiert, wie das Produkt aussieht, so Benevolent Dictator-mäßig. Und dann ist es vielleicht eher sinnvoll, gerade kein Venture-Kapital, kein Funding anzunehmen und es selber zu machen und so ein Minimum Viable Product zu stemmen.
Mhm.
So kann man es vielleicht irgendwie 0815 vereinfacht sagen.
Richtig.
Richtig.
Kommen wir zu Pronunciation Errors that made the English language.
Richtig, da
Pronunciation.
Kann man...
Pronunciation.
Richtig. Im Grunde der erste Satz schon, think hyperbole rhymes with superbowl und das wird aber hyperbole ausgesprochen, was komisch ist, aber ist nur mal so. Und es ist so ein netter Artikel, der irgendwie mehrere Arten von komischen Aussprachefehlern eigentlich aufzählt, wo irgendwelche Buchstaben einfach weggelassen werden oder Sachen anders ausgesprochen werden und wie sich das quasi in die englische Sprache eingenistet hat, was ganz nett klang.
Ja, also Sprache entwickelt sich ja eh immer weiter. Von daher ist es ja nicht, dass es kaputt gegangen ist, sondern es ist jetzt einfach nur anders.
Mhm. Genau, aber gerade so Sachen, die halt auch komplett inkonsistent sind, gerade Hyperbole auszusprechen, obwohl der Hyperbole steht. Und ja, genau. Finde ich auf jeden Fall ein netter Artikel, mal durchzulesen.
Die Kuliumfenteich.
Richtig. Jo. Complaint-Driven Development.
Genau, das ist ein Blogpost von codinghorror.com, also von Jeff Edward. Der erklärt so ein bisschen am Beispiel von Discourse, der Software, an der gerade arbeitet, wie der da so rangeht, was so Features, was so Usability-Geschichten angeht. Und der nennt das so Complaint-Driven Development, was im Endeffekt auch so eine Abart von Release Early, Release Often ist. Also release erstmal dein Zeug, lass es Leute tatsächlich benutzen, guck, wie sie es benutzen und interagiere dann mit deiner Community außenrum, um dann das Richtige zu tun und nicht plane jedes Detail im Voraus, weil man sowas letzten Endes nicht voraussagen oder voraussehen kann und nicht alle Details wirklich abschätzen kann, was sie das, wie sie sich auf das Gesamtsystem auswirken. Und ja, ist ein ganz cool geschriebener Blogpost, wie viele Sachen von Jeff Atwood.
Coolio.
Jo.
The Holy Grail.
Ja, the Holy Grail of High Frequency Trading. es gab eine Firma, JPMs, heißt JPM, haben innerhalb von 1238 Tagen einen Tag gehabt, an dem sie Geld verloren haben. Und alle anderen Tage haben die Geld gemacht. Die haben also irgendwie sich einen Algorithmus gebaut, der seit irgendwie 1. Januar 2009 konstant einfach nur fies Geld gescheffelt hat.
Was? Und das, indem er einfach schnell Sachen gekauft und verkauft hat.
Richtig.
Ganz schnell.
Ganz, ganz schnell. Die kratzen immer, das ist quasi eine Finanztransaktionssteuer für alle anderen, aber nur, dass die persönlich einnehmen. Indem sie einfach.
Schön.
Ja, das ist krass.
Ja, und du siehst, dieses System kann da einfach nicht funktionieren.
Ja, außer du bist natürlich JPM. Für die funktioniert das nämlich echt gut, weil die dann einfach.
Wie viel Moneys haben die so gemacht? Ja.
Hat viel Money.
Weil wenn die sagen, okay, wir haben irgendwie im Jahr 1,5% gemacht, dann kann man die auch einfach irgendwo anlegen.
Nee, die haben ganz,
mehr gewesen sein,
ganz ja. schön viel Prozent gemacht. Hier, warte mal, da ist doch der Net Trading Income Distribution, Number of Trading Days, okay, 1 Million, größtenteils 1,3 bis 1,5 Millionen Gewinn am Tag.
Am Tag, fucking kaputt einfach.
Das ist richtig. Und es gab auch schon mal irgendwie 2 Tage, wo sie über 5 Millionen Gewinn gemacht haben. Und es ist halt so, ja, konsequent einfach mal kurz
unendlich viel Geld gemacht.
Ja, ist nicht so schlecht eigentlich. Besonders, weil es halt immer noch weiterläuft. Irgendwie musst du ja auch denken, nach 1000 Tagen müssen sich auch denken, ja, wir haben jetzt irgendwie 1000 Millionen Dollar gemacht. Und es geht immer nur 1000 weiter. 1000
Millionen
einfach Dollars. Immer nur weiter. Und gut, man die muss müssen das natürlich. Programm
nur weiter laufen lassen.
Ja, und die müssen natürlich wahrscheinlich auch hart viel Geld zahlen für die kurze Fiberglasstrecke, die sie da zum Exchange haben und für die ganzen C-Programmierer, die dann den ganzen Tag irgendwie im Keller gehalten werden und sowas in der Art. Aber ja, da gibt es wohl irgendwas und das ist ziemlich krass fies.
Bestimmt noch ein Assembler-Programmierer.
Ja, und es ist legal, Kobol. Blöderweise.
Kobol.
Ja. Kobol. Ah, Frequency. Ist,
ja.
Wir haben einfach einen CPU, der direkt Kobol nimmt.
Genau. Oder Lisp-Maschine.
Nee, der frisst direkt Kobol, weil das kann wirklich keiner mehr benutzen.
Ja,
das ist quasi fertig.
Kobol-CPU.
Ja, ich habe hier All the Little Things. Das ist eine ganz cool gemachte Präsentation von Sandy Metz, die unter anderem auch so eins der tollsten Programmierbücher geschrieben hat, was ich jemals gelesen habe, nämlich jetzt muss ich überlegen, Practical Object-Oriented Design in Ruby. Und in der Präsentation, da ist so ein bisschen, wird so ein Beispiel durchgemacht, wie man eine komplett chaotische Methode voller If-Statements refactored, wartbar macht und das immer Schritt für Schritt mit Erklärungen, lustigen Bildern zwischendurch und so. Das kann man sich mal alles durchgucken. Sind lustige Komplexitätsmetriken und sonst was mit dabei und ist auf jeden Fall ein Blick wert, wenn man irgendwie Ruby-Code macht und irgendwie auf sauberen Code steht. Oder irgendwie komplexen Code refactoren will, dass man auch versteht und dass es tut und sonstige Dinge. Ja.
Gute Sache.
Gute Sache.
Nächster
genau,
ist
Interview mit Flappy Bird-Entwickler.
Genau, da hat jemand den Flappy Bird-Entwickler mal besucht und hat ein bisschen mit dem geredet.
Leave me alone!
Ja, und hat halt so mal so gehört, warum er die App gemacht hat, also das Spiel und wie das so abgegangen ist. Und der darf man ja auch nie vergessen, dass der Typ, auch wenn Flappy Bird nicht mehr im App Store ist, also in keinen App Stores,
immer noch unendlich viel Geld macht.
Dass der immer noch viel unendlich viel Geld macht, genau über die Werbeeinblendungen eben in der App, wo sie überall installiert ist und so. Und natürlich auch wieder, wer es noch nicht mitbekommen hat, dass Handys, wo Flappy Bird drauf ist, zu sehr schönen Preisen verkauft werden auf eBay. Ja, oh, Internet. Ich liebe das Internet einfach. Ja, das ist im Wesentlichen mal so ein Interview zu der persönlichen History von dem Typen und was der für ein weirder Mensch vielleicht auch ein bisschen ist. Und natürlich kommt am Ende irgendwie so, ja,
eigentlich so ein ganzes Level.
Eigentlich mache ich da jetzt bald weiter und ich mache jetzt hier Flavor 2 bestimmt bald mit More Explosions oder so, keine Ahnung.
Ja, die haben ihn ja auch, ich glaube, er wurde auch verklagt irgendwie schon, weil er einfach Super Mario Sprites klaut.
Achso, ja, das habe ich mir auch gedacht. So, okay,
also das war ja eine der Vermutungen am Anfang gleich so, dass er irgendwie von Nintendo verklagt worden wäre, aber dem war ja anscheinend
nicht so.
Der
könnte jetzt einfach Nintendo kaufen, nachdem wir jetzt so viel fangen.
Besonders weil Nintendo nichts mehr wert wird mit der Zeit, weil sie einfach immer komische Sachen machen. Ja, aber war ein gutes Interview, fand ich auch nett.
Gut, Linux Foundation LFS101X.
Genau, und zwar, das ist ein Kurs von der Linux Foundation, der normalerweise, beziehungsweise damals, hat der für 4 Tage $2,400 gekostet und die haben sie jetzt quasi freigegeben, damit alle Leute Linux lernen und verstehen können. Und wenn ihr jetzt quasi noch Mutti habt, die ihr auf jeden Fall von Linux überzeugen wollt, dann solltet ihr es nicht mit dem Kurs machen.
Die Merkel ist noch nicht von Linux überzeugt?
Doch, die braucht es ja.
Das ist doch gerade auf der CeBIT, da ist doch
total,
bestimmt auch viel Linux.
Ist doch total gut in Bayern und so.
Hat Bayern einfach.
Bayern. Also München ist ja irgendwie, das ist doch immer das Vorzeigeprojekt.
Ja, aber München ist nicht Bayern.
Genau, und ich finde das einen ganz, ganz netten, quasi ganz netten Schritt, einfach mal quasi um die große Menge zu erreichen. So wirklich ausgearbeitete Kurse auch frei zur Verfügung zu stellen. Und ich habe mir nicht angeschaut und ich werde es auch nicht machen, aber ich habe gerade das. Ne.
Okay, also in Englisch natürlich.
Natürlich in Englisch.
Kann man mal machen.
Kann man schon machen oder
muss man sich irgendwie registrieren und dann kriegt man wahrscheinlich irgendwie gesagt, ja, du hast es irgendwie geschafft oder nicht oder so.
Vielleicht.
You did it.
Ja. Yay.
Ja. Kann man tun.
Was Kurs. Training.
Ich glaube, das war ein Subtopic
davon. Das gehört da drunter quasi.
Da kannst du sich noch mehr angucken oder gehört das irgendwie dazu?
Nee, das
oder
ist ein anderer Kurs. Das ist irgendwie, da steht irgendwie der Unterschied.
Kurz.
Ich habe keine Ahnung.
Du verlinkst irgendwas, hast keine Ahnung.
Kurs. Ich habe das nur gesucht und weil, ich mache das mal Kurs dahinter. So. Ja. Macht nämlich jetzt mehr Sinn.
Oder so.
Coding for SSDs.
Ja, ich habe hier nicht nur einen Lesefuß, sondern das ist eine Reihe von 6 Blogposts.
Sex-Blogposts.
Nice!
Alle wieder.
Herzlichen Glückwunsch, ihr seid 14. Mindestens.
Auf jeden Fall. Mindestens 14. Mindestens 14 Sex-Blogposts. Holy shit.
Mindestens 14. ich meinte die Zahl nach 5.
Wir sind hier 5.
Ne? Ja, also Vorsicht. Die Zahl nach 5, 5 plus 1.
12.
Genau. Jedenfalls hat da ein Mensch namens Immanuel
Kant.
Ja. Immanuel Kant, 6 Blogposts.
15 6 Blogposts.
Immanuel Kant, 6 Blogger.
Aber C-U-N-T, ne?
Ja,
was nur.
Okay, Immanuel Kant.
Oh nein, das fällt dir jetzt erst auf.
Oh Gott.
Weil der Marc es gesagt hat, ja.
Ja. Okay.
Es tut mir leid.
Spelled it. Ja. In diesen Blogposts geht's mal so ziemlich.
Ingo freut sich noch.
Freut sich noch ein bisschen. Aber ich finde es auch super, muss ich jetzt so sagen.
Sehr, sehr gute Geschichte.
Hat auf jeden Fall alles besser gemacht gerade. Wir haben zu wenig.
Wir haben bisher zu wenig gelacht heute. Ja. Ist total gut. Ja.
Sorry. Go ahead.
Schön.
Ja, dieser Mensch, der hat irgendwie wollte eine Datenbank schreiben, einen ziemlich schnellen Key-Value-Store, der auf SSDs optimiert sein soll. Und dann hat er sich irgendwie mal monatelang nichts anderes gemacht, als sich über SSDs informiert, wie die funktionieren, hat irgendwelche Studien, irgendwelche Dokumentation, irgendwelche sonstigen Dinge gelesen. Und das hat er jetzt alles mal in eine Reihe von Blogposts verwurstet, wo dann mal so relativ detailliert, aber eigentlich schon einfach geschrieben erklärt wird, wie SSDs funktionieren und wie man dafür programmieren kann und was es zu beachten gibt.
Und er hat jetzt quasi seinen Code direkt auf dem Controller läuft von der SSD.
Nee.
Lame.
Nee, aber wenn man sich die Sachen anguckt, der hat dann auch immer mal wieder irgendwelche Papers verlinkt und hat irgendwie Primärquellen und das sauber recherchiert und ich habe bis jetzt erst die ersten 3 davon gelesen, die restlichen werde ich auch noch lesen. Ist auf jeden Fall ziemlich cool und auch wenn man jetzt nicht unbedingt dafür programmiert ist, finde ich es ganz cool zu wissen, wie so eine SSD funktioniert und auch wenn man mal irgendwie sich SSDs kaufen will, könnte es Sinn machen, ist wahrscheinlich ein bisschen viel Aufwand, so tagelang dran sitzen, diese Artikel wälzen.
Nee, ich glaube, ist okay.
Aber sind auch Benchmarks mit drin und Graphen und sonstige Geschichten. Es ist cool.
Und hoffentlich viele Bilder.
Ja. Also sind ein paar Bilder drin. Es sind auch Bilder von der Hardware, die so.
War gut.
Bilder von der Hardware.
Oh, Ingo.
Ja, ich finde es super.
Ingo.
Ich finde es gut.
Also, ich meine.
Oh yeah. Ja, ja.
Von den das Boards.
SSD-Porn ist das einfach.
Ja, da geht's.
Yeah, die krassen fucking 5000 Megabyte.
Harter SSD-Porn. okay, ich lasse es jetzt einfach.
Ja, besser ist es, ne?
Aber let's go to memory dumps with recall.
Genau, und ich habe einen Blogpost vom IC, also vom Internet Storm Center. Und zwar hierbei geht es um Memory Dumps. Und wie man quasi, wofür man die braucht, also erstmal speziell geht es hier um Incident Response, das heißt, du willst gucken, ob gerade in diesem Memory von der Box irgendwie fiese, eklige Sachen laufen, die in deiner Referenzmaschine nicht laufen. Und hierfür gibt es spezielle Tools, die quasi für dich deinen Memory dumpen, beziehungsweise Kernel-Module, weil wenn du das mit DD machst, kann es sein, dass die Box dann irgendwann mal verreckt. Einfach so, weil kaputt geht. Und speziell dafür gibt es dann Kernel-Module und Tools, beziehungsweise hier jetzt vorgestellt Recall, was dir dabei behilflich ist, diese Daten zu laden und entsprechend auch auszuwerten. Das heißt, dass du dann weißt, wo unterscheiden sich denn die beiden Images, die du gemacht hast. Einmal von deiner Referenzmaschine und einmal von der Box, die möglicherweise gepwnt wurde. Ist relativ kurz, aber ist, denke ich, ein ganz cooler Einblick mal in diese ganzen Sachen Memory und Dinge, die auf geownten Maschinen noch machbar ist, damit man rausfindet, was quasi passiert ist. Weil ich habe sonst, also man könnte denken, dass Memory sowas ist, okay, das ist jetzt irgendwie fertig und wenn du das neu startest, dann ist es weg. Aber man kann daraus immer noch relativ viel rauslesen, ohne die Box jetzt anfassen zu müssen. Finde ich auf jeden Fall ganz nett. Kann man ausprobieren, kann man alle Dinge tun.
Gefällt mir. Mimimi der Woche. Ingo, du weißt aber heute nicht.
Das bin ich.
Ah, Buddy. Ach,
ja. Ich muss zuerst heulen. Ich heul danach rum.
Ja, ich war eine Woche ohne Internet
zu
Hause. Das ist ein Grund zu heulen tatsächlich.
Dafür hat man
doch die Telekom.
Ja, nein. tatsächlich.
Dafür, dass man kein Internet hat.
Ja, genau. Daran die Schuld würde ich jetzt tatsächlich auch der Telekom zuschieben. Was passiert ist, ich habe meinen Kabelanschluss letztes Jahr irgendwann gekündigt, habe dann gedacht, ja okay, wenn ich mir im Januar einen VDSL-Anschluss bestelle, dann
ist der bis Juli da.
Nee, dann wird der ja bis März irgendwann da sein. Ja. Der Termin war auch relativ zeitnah, also ich mein Kabelanschluss ist vorletzten Sonntag ausgelaufen und wäre eigentlich am Mittwoch geschalten worden. Das heißt, es wären 3 Tage gewesen, wäre jetzt nicht so das Riesenproblem.
Wow, 3 Tage ohne Internet.
3 Tage ohne Internet, genau. Holy fucking shit.
Du weißt anscheinend nicht, wovon du redest.
Ich hab ja noch Mobilfunk und ich sitze den ganzen Tag im Büro, wo es Internet gibt.
Kaputt.
Wir denken auch immer, wir kommen damit macht klar, aber wir tun das
nicht. In Wirklichkeit tut man das nicht. Das
sind einfach Illusionen. Ja.
Dann kauft man sich noch ein Upgrade bei seinen Mobilfunkprovidern. Noch eins und noch eins. Ihr Gigabyte ist wieder voll. Mist, speed on. Ihr Gigabyte ist wieder voll.
Speed on. Speed on fürs NSA einfach.
Einfach den Party-Hard-Button drücken, so oft du kannst.
Ja, was ich tatsächlich ganz cool finde, ist, du bist, Ingo, du bist normaler Telekom-Kunde, oder?
Ja.
Wird da dein Traffic-Status auch auf datapass.de angezeigt, wie viel du noch übrig hast?
Pass.telekom.de.
Achso, okay, dann gibt es aber bei datapass.de, ist bei Kongstar, das gibt's Ist irgendwie das gleiche System. Ist
wahrscheinlich. Und der sagt dir, wie viele hast du. Ja. Und wenn ich bist, kannst du sagen, mehr.
Ja, ist auch lustig. Ich hab einen netten Trick rausgefunden. Wenn man bei Kongstar seinen Mobilfunktarif up- oder downgradet, dann wird zum Zeitpunkt des up- oder downgrades das bisher verbrauchte Volumen auf null zurückgesetzt. Das heißt...
Einfach immer mal wieder so.
Ja. Up- und Downgrade.
Up- und Downgrade, das dauert 2 Wochen, bis das in Kraft tritt. Das heißt, wenn du alle 2 Wochen deinen Vertrag wechselst, dann hast du quasi mehr Volumen im Monat, weil zu relativ kleinem Preis. Nur so.
Das macht...
Ist mir letztens aufgefallen.
Ganz interessant, bei SimQuadrat machen sie es so, dass sie dir anteilig einfach dein Geld berechnen, aber ich glaube, das Volumen kriegst du trotzdem voll. Also ich habe irgendwie ein Gigabyte gekauft und die haben dann gesagt, ja gut, du hast das Gigabyte, aber du hast es ja nur für die letzten, die letzten 20 Tage im Monat, weil heute ist der 10. und du hast es heute gekauft. Und dann kriegst du ein volles Gigabyte, aber musst nur 2/3 von dem Preis zahlen.
Ja.
Also ganz cool eigentlich.
Wenigstens geben sie das gar nicht, dass sie das Gigabyte dann auch noch teilen.
Nee, leider, Gott sei Dank nicht.
Ja,
das wäre echt gemein.
Ja. Also worum es jetzt eigentlich geht bei meinem Mimimi, was passiert ist, ich habe VDSL bestellt bei einem Anbieter, den mir der Ingo empfohlen hatte, Easybell. Das ist an sich eigentlich auch ganz gut gelaufen. Das Problem war nur, da ist ein Telekom-Techniker gekommen, der hätte irgendwas an unserem Verteilerkasten anklemmen sollen, sonst was, hat Scheiße gebaut. Unser Vormieter hat Scheiße gebaut und hatte auch irgendwo nochmal die Telefonleitung irgendwo in ein anderes Zimmer verlegt, dabei irgendwelche komischen Kabel verwendet. Ich weiß es nicht, was da tatsächlich passiert ist. Mit dem Ergebnis, dass wir halt eine Woche lang, dass die Fritzbox eine Woche lang kein Sync bekommen hat und kein Netz gefunden hat und sonstige Geschichten. Bis dann eine Woche drauf ein weiterer Techniker da war und irgendwie... Ahnung hatte, der hat irgendwie Sachen neu verkabelt, eine neue Dose angeschlossen und Dinge gemacht. Das sind so auf Layer 1, das ist so Zeug, was mich dann doch nicht so interessiert. Jedenfalls tut es jetzt wieder und jetzt habe ich VDSL 50 und das ist okay. Aber eine Woche ohne Internet ist schon hart, zugegebenermaßen. Auch wenn man Mobilfunk hat und auch wenn man sonstige Dinge irgendwie hat und irgendwie tagsüber schon irgendwie in einem Büro sitzt, wo man noch Internetanschluss hat, es fehlt einem schon irgendwie.
Ja, ich kann das bestätigen. Ja. Als ich damals umgezogen bin, hat es auch 2 Wochen gedauert, bis mein Easybell denn da war. Aber ich bin halt in eine neue Wohnung gezogen, wo kein Internet lag und dann... Ist natürlich
da kann schwieriger, mal dauern.
Das kann man da gar nicht steuern, genau. Aber bei mir kam der Telekom-Techniker gleich und hat es auch hingekriegt. Also von daher.
Ja, also könnte auch ein Problem mit der Verkabelung bei uns in der Wohnung sein, aber.
Also 2 Wochen ist so gerade so die Schmerzgrenze. Danach fängt das Zittern an, glaube ich.
Ich hab tatsächlich Glück, dass ich jetzt noch nicht wieder umgezogen bin, weil ansonsten hätte ich halt einfach eine Woche lang nicht arbeiten können. Weil ich da halt auf Internet angewiesen bin. Dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie, entweder ich hätte... Ja,
setzte dich an den Bahnhof.
Ja, hätte mich an den Bahnhof oder zum Starbucks setzen müssen oder sonst was.
Du fährst aber die ganze Zeit Bahn, hast den 100, Bahncard 100 geholt, fährst die ganze Zeit im Kreis.
Das kann man natürlich auch machen. Ja, oder ich gehe zum Starbucks und nehme da meinen eigenen Kaffee mit, aber klaue ihr WLAN.
Das
wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
Ja, nee, das geht auf jeden Fall. Ja. Setz dich draußen hin, ist eh gutes Wetter gerade.
Ja. Oder einfach so als Alibi so einen Kaffee kaufen und gleich wegschütten und dann irgendwie, ja. Aber,
dann kann man ihn auch trinken.
Nicht.
Nee, Fleidi kann den nicht trinken.
Geht schon.
Dann explodiert er oder so. Weiß ich
nicht. Mein Mimi der Woche sind Netzwerkinterface-Namen unter Linux, die irgendwie mit irgendeiner Systemd-Version irgendwie jetzt anders sind als vorher. Ich blick's irgendwie nicht. Hä?
Was nochmal?
Die heißen jetzt nicht mehr WLAN 0 und ETH 0 und ETH 1, der heißt NP, ENP 0, S 3, 12.
Ja, das macht ja auch total viel Sinn, schön. Wo die jetzt sind. Das
ja.
ist nämlich dein PCI-Slot oder so.
Ach, ja, oder so. Ja, genau. Ich weiß halt nicht mehr, wie die heißen. Klar, die
das ist jetzt total, so wie Solaris, du weißt auch nicht, wo die sind.
Die haben jetzt halt total eine richtige Logik und man findet die bestimmt auch, wenn man diese Logik verstanden hat. Aber eigentlich will ich das
mal... Du kannst sie nicht finden. Das gehört sich nicht so, sondern du guckst quasi durch dein IP-Adresse durch und schaust nach, okay, welches von denen das ist denn?
Ja, und dann nimmst du das. Ja, aber wenn du nicht weißt, wie es heißt. Und
wenn es noch nicht konfiguriert ist.
Ein System Doch. D von vorne aufsetzt, ein Arch Linux von vorne aufsetzt und ich weiß, ja,
dann, wie der Interface heißt. Weißt du, was dann startest? Du startest dein DHCP-CD, der nimmt nämlich alle.
Ja.
Und dann findet er schon das Richtige.
Bam. Hm.
Genau. Ja. Vielleicht aber auch nicht. Aber auf jeden Fall ist das totaler Schreiß.
Also es ist wahrscheinlich auch wie die Storage-Device-Namen bei Solaris oder sowas. Ja, das ist dann E0, S0, F0,
aber das macht A0. Sogar, das macht
tatsächlich Sinn aber ich krieg's auch nicht zusammen. Das ist irgendwie, auf welchem Bus die hängen, auf welchem
Slice.
Das ist doch egal.
Welche Partition.
Das Erste, was drinsteckt, soll einfach ETH0 sein und sowas immer und sowas gut. Und
ja. Aber früher war alles anders, aber Ingo, Fortschritt braucht Veränderung.
Ja. Und deswegen, mein Mimimi der Woche, man gewöhnt sich sicher irgendwie dran.
Nee,
man sich auch,
das ist Quatsch. Du nimmst einfach die alte Naming wieder. Das kann man irgendwo einstellen.
Ich habe
das gemacht und seitdem ist es bei mir richtig.
Ja, du kannst dir in den UDEF-Rules das irgendwie wieder zurechtbiegen, aber
die ändern sich ja nur alle 3 Wochen.
Auf so einem nackten System ist es erstmal scheiße.
Nee.
Doch.
Ja.
Ja, ist es. Ich habe es neu installiert und war fuchsteufelswild, weil ich meine Interfaces nicht gefunden habe. Und der spielt hier schon wieder.
Die Interfaces nicht.
Ja.
Wir sind schon beim Pitch.
Achso, hier, du machst einfach eine leere Rule für Net-Setup Link und dann macht er einfach die richtigen.
Finde ich gut. Warum Threema, Ingo?
Threema ist irgendwie scheiße, wenn du mehrere Devices hast.
Ja.
Ja.
Also ich
und Gruppenchats funktionieren nicht über mehrere Devices weg und ich weiß auch nicht, er pusht irgendwie nicht auf dieses Device, was ich gerade als letztes habe. Also zurzeit pusht er gar nicht aufs iPhone, aufs Android auch nicht oder umgedreht nicht und dann bin ich nicht in der Gruppe richtig drin und Flyday hat gesagt, ich bin da rausgefallen ständig irgendwie.
Du bist also, raus, Ingo. Da steht irgendwie Left-Chat.
Aber ich habe überhaupt nichts geleftet.
Ja, weißt du nur nicht.
Ich bin righted.
Genau.
Ich bin immer right.
Ja,
ja also
nie nirgendwo rausgegangen. Und es ist einfach, also ich meine, so schön es ist, dass es alles verschlüsselt ist und so, aber irgendwie hätte ich doch gern Device Sync und es soll einfach funktionieren. Es funktioniert nicht richtig gut genug.
Ja, also es gibt da auch so ein paar UI-Dinge, die mir irgendwie so ein bisschen sauer aufgestoßen sind. Und zwar gibt es irgendwie in einem Chatroom die Möglichkeit, dass du Nachrichten löschst. Und dann habe ich mal geguckt, okay, ich kann jetzt auch Nachrichten von anderen Leuten löschen. Und dann werden die zwar gelöscht, aber nur auf meinem Device. Und aber bei den restlichen Leuten in diesem Chatraum werden diese Änderungen gar nicht mit durchpropagiert. Das heißt, ich weiß nicht, was das von Sinn macht, aber man kann jetzt seine eigenen Nachrichten und Nachrichten von anderen Leuten in einem Chat löschen, aber nur auf seinem eigenen Gerät. Also entweder ist der Sync kaputt oder das ist irgendwie ein Feature, was ich nicht verstehe. Ich weiß es nicht, aber das ist auch irgendwie so ein bisschen UI-mäßig sehr fragwürdig.
Ja, deswegen 2. Mimimi der Woche. Also ja, wir wollen verschlüsselte Kommunikation, wir wollen aber immer noch, dass es irgendwie besser ist, als es
Wir wollen es besser ist. Haben.
Besser als mit Threema.
Sehr gut.
Ja. Kommen wir zu den Picks.
Ja.
Kommen wir zu den netten Sachen. Marc.
Ubik. Ist kein echter Pick, ich habe es nicht wirklich getestet, aber ich finde es vom Prinzip her gut, von daher pick ich es einfach. Ubik ist von OVH, die ja eigentlich so ein Mittelkrepel-Hoster sind, aber eigentlich ganz gut vom Preis her. So eine Dropbox-Geschichte, nur dass du da 100 GB von Euro bekommst. Was gar nicht so schlecht ist.
Aber jetzt ist doch gerade das von Google voll billig geworden, oder?
Ist von Google was voll billig geworden?
Ja, dieses erstes Google
Drive.
Drive, genau. Die Kosten kriegst du jetzt irgendwie 10 Terabyte für 99 Euro. 10 Terabyte.
Ich würde gerne 90 Dollar zahlen. Auf jeden Fall ist das, Ubik ist ganz interessant, die haben Apps für iPhone, iPad, Windows, Phone, Android und BlackBerry für Mobile und die haben auch so Cloud Sync, andere Geschichten und 100 GB von Euro und eigentlich gar nicht so schlecht. Also wenn man mal irgendwas anderes sucht, was keine Ahnung, wenn dir Privacy egal ist. Also ich hätte neulich irgendwie eine Bekannte, die hat gemeint, ja, sie versuchen da irgendwie so Videos von irgendwelchen Bands für Juroren zugänglich zu machen, aber sie sind halt alle zu doof, um irgendwas hochzuladen und dann wäre das Ubik zum Beispiel ganz nett, weil du da einfach ein 100 GB von Euro kriegst und dann denen einfach den Link schicken kannst und dann
also
ist
bei,
okay.
Also bei Google Drive ist es jetzt gerade irgendwie 100 GB für $1.99.
100 GB für $1.99?
Mach mal das
Holy hier einfach. Holy Dollar.
Holy shit.
Genau, auf jeden Fall Yubik. Ich habe es noch nie vorher gesehen und vom Preis her sehen die ganz interessant aus. Also, wenn einer mal anschauen will, kann man mal anschauen.
Aber ich habe eh schon 25 GB bei Google Drive kostenlos. Und irgendwie 0% belegt.
Ja, 30 GB gibt's free.
30? Free. Ich habe nur 25.
Das ist mein free. Arbeitsaccount, ich komme auf einen anderen.
Ach so, 10 Terabyte für 10 Euro übrigens.
Ah, nee,
nee, warte mal, hier, 1 Terabyte für 10 Euro.
Ich habe 15 Gig free auf meinem Nicht-Arbeits-Account. Ich fühle mich verarscht jetzt.
Ich hab eine Quick-Office-Werbeaktion, die noch bis Ende 2015 läuft.
Quick-Office? Ich habe auch Quick-Office.
Stimmt. Irgendwo
ich habe auch 25 Gigabyte.
Ich erinnere mich an so einen deutschen ISP, der irgendwann mal so gesagt hat, allen seinen DSL-Kunden, damit kann es eigentlich kaum mehr Starato sein, geben wir 100 Euro. Ja, genau, 100 Euro, wenn sie kündigen, ja, das ist eine.
Nee, also, nee, es gab tatsächlich ja mal diese
Aktion mit 100 Euro. Und so, ja. Nein, die andere rühmliche Geschichte war, dass sie sich gesagt haben, so, wir packen zu jedem der größeren DSL-Anschlüsse irgendwie so 1000 GB Personal Cloud dazu, also ein Terabyte. Mit der klassischen Mischkalkulation, keiner wird das benutzen.
Niemals, jemals.
Dummerweise hat man vergessen, dass ja die Internetanschlüsse immer schneller werden. Und oh doch, die Leute haben das mehr benutzt, als man dachte. Und das Fiese an der Sache ist halt einfach, wenn du das einmal angefangen hast, den Kunden sozusagen zu verkaufen, dann kannst du beim nächsten Tarif, kannst du nicht sagen, oh, jetzt nur noch 10 Gigabyte.
Genau, und alles, was drauf war, ist gelöscht.
Genau.
Oder nee, ladet euer Zeug jetzt mal runter, wir löschen das so langsam dann mal.
Das degradet so ein bisschen.
Ja.
Wenn ihr es nicht alles angefasst habt in der Zeit, dann wird alles weg.
Ja, das wäre doch mal ein ganz coolen Cloud-Provider mit eingebautem Datenfaul.
Bitrot.
Ja, aber nur, wenn es dann auch zertifiziert ist.
Zertifiziertes Bitrot.
Es kippt so nach so und so vielen Jahren, kippt es
ja. Mit. Ja, sie schicken dir einfach Fotos von denen, wie sie diese Bolzen durch die Festplatten stecken.
Ja, genau,
stecken
es versichern die auch TÜV Rheinland.
Genau, und der TÜV zertifiziert dir, dass die Festplatte war. Ja,
ja. Genau, das war genau. Deine Festplatte.
Schauen Sie hier.
Zertifizierter Bitrot.
Super gut.
Ja.
Okay.
TÜV gibt es ja auch in den USA, ganz komischerweise. Da
läufst Rheinland,
läufst du irgendwo entlang und auf einmal ist da so ein TÜV-Siegel drauf. Und du, die haben noch gar kein Ü, was ist denn da los? Ja, und ich bin auch neulich mal im Aufzug wegen, da hat so ein TÜV-Anzug gar nicht so. Ja. Komisch.
Hast du ihn gefragt?
Mr. TÜV.
What are these Punkte on your shirt leader?
So, ja, hab ich auch gesagt, was machen ihr hier? Und er so, lol, ich bin Amerikaner. Und das war's dann
keine
eigentlich
Ahnung.
Lol, was willst du?
Richtig.
Okay, kommen wir zur Känguru-Offenbarung. Die hat auch Punkte drauf. Passt zum Pick davor, weil ich habe auch keine Ahnung, ich habe es noch nicht angehört. Aber ich fand es total cool, dass man das beim Verlag direkt in MP3 ohne DRM runterladen konnte. Bang. So, also Känguru-Offenbarung, ihr kennt ja sicher das Känguru, haben wir schon ein paar Mal gepickt, ich auf jeden Fall.
Ja, richtig, hast du noch nicht gesagt.
Genau, Marc-Uwe Kling, der da ja schon zwei andere Bücher rausgebracht hatte und die er auch vertont hat. Und bei Amazon gibt es die Sache halt immer nur mit Knebel, Audible, DRM, Schnulz, Blafu.
Keiner will Audible haben.
Kein Mensch will Audible und kann diesen DRM-Schnee. Du könntest natürlich bei Amazon die CD kaufen. Ja, super.
Ja,
und dann müsstest du halt danach irgendwie digital einlesen.
Aber keiner hat CD mehr, CD-Laufwerke mehr. Das ist ja, auch
ich hätte tatsächlich noch eins, aber es ist so eins mit USB, Nupsi und so. Aber eigentlich will man das nicht. Eigentlich will man die MP3s haben und die gibt es bei Amazon nicht. Und trotzdem gibt es sie aber beim Hersteller, also bei Hörbuch Hamburg. Und da kann man die einfach runterladen für knapp 11 Euro mit PayPal bezahlen oder wenn man keinen PayPal-Account hat, kann man sie über PayPal auch abrechnen und Kreditkarte gleich machen.
Super praktisch.
Und ging easy schnell, Warenkorb, zack, PayPal, zack, 2 Sekunden später.
Ist aber auch ein bisschen nervig. Also ich müsste mir das Ganze dann jetzt, wenn ich Sachen in MP3 habe, muss ich mir dann da wieder einen M4B draus schnüren, dass ich das irgendwie ordentlich anhören kann. Und ich kenne halt auch keinen Player, der irgendwie auch MP3-Hörbücher ordentlich abspielt und sich dann merkt, wo man denn gerade ist und so weiter. Also das ist halt auch immer so ein Ding.
Ach, dein M4B merkt sich nicht, wo du gerade bist. Hä? Das haben sie in iOS 7 versaut und nie gefixt.
Echt? Eine gute iOS-App merkt sich immer, wo du gerade bist.
Nicht. Ja, aber das haben sie ganz schön verkackt. Sie haben auch die Kapitel in Hörbüchern nicht mehr richtig. Also das ist einfach kaputt. Und sie haben es, ich glaube, auch in 7.1 jetzt nicht gefixt.
Macht ja total viel Sinn, dass ja. der das so macht.
Ich habe schon ewig keine Hörbücher mehr gehört, tatsächlich.
Eben.
Wobei ich auch sagen muss, zu Ingos Kommentar zu Audible, ich kenne auch diverse Leute, die irgendwie Audible ziemlich cool finden. Und da hast du halt, also wenn du genug Hörbücher hörst, dann lohnt sich da halt so ein Abo und dann kannst du es halt, sagen wir mal.
Ja, wenn du dann nur iDevices benutzt und es nur alleine machst und nie jemand anders weitergeben
zum
willst.
Beispiel, ja, das ist halt zum Konsum. Das ist halt so wie irgendwie Serien gucken oder sonst irgendwas. Du hörst, also im Normalfall geht es mir halt so, ich höre ein Hörbuch einmal durch, ich verleihe es nicht und ich...
Ja, aber
werde es danach auch wahrscheinlich nicht mehr durchhören. Wenn man damit klarkommt, dass es einem nicht gehört, sondern damit, dass man da mit diesem Abo einfach nur für einen gewissen Zeitraum das Recht erkauft, es anzuhören, dann mag es schon okay sein. Also ich persönlich.
Also wieder das Beispiel, was wir letzte Woche hatten, Autoradio, ja, ich will das halt einfach auf einen USB-Stick tun, ins Autoradio stecken und es soll es halt fucking abspielen. Ja, aber
das ist auch die Idee, dass du irgendwie Musik hin und her schleifst, du musst einfach dein Handy ins Autoradio, dann passt es.
Ja, also weißt alles du koppelst dein Handy mit Bluetooth ans Autoradio und dann kannst du es halt auch abspielen.
Das Coole ist, Overdrive benutze ich, da habe ich einfach einen Bücherei-Account gemacht in den Start und Overdrive ist die hartgute App und dann kann ich da einfach aus der Bücherei Hörbücher ausleihen auf dem iPhone und dann lädt die runter und ich habe die dann auf dem Ding drauf und müssen wir schauen, eventuell kann man die sogar einfach runterrippen, so fies.
Oh, oh, oh. Weiter ausleihen, meinst du?
Vielleicht. Nee, auf jeden Fall, das klappt total gut. Ich war da total irgendwie, bin mal zur Bibliothek gelatscht und hab gesagt, hier, vielleicht mal schauen, was es so gibt. Erstmal hatten die unendlich viele DVDs, was sehr positiv war, also auch die ganz neuen, konntest du den einfach ausleihen und auch Blu-Rays und Zeug. Und die hatten halt diesen Overdrive-Zugang und das hat irgendwie fast jede... US-Bibliothek, du machst den Ausweis und kannst dann auf einmal auf E-Books und Audiobooks drauf zugreifen. Sweet. Das Nervige ist halt, die sagen dann, ja, du darfst die nur 2 Wochen irgendwie haben, bedeutet, die musst dann halt durchhören und dann löscht er die wieder sonst.
Ja. Also ich weiß nicht, ist halt eine generelle Typfrage, wie man so Sachen konsumieren will. Ob man jetzt sagen will, okay, man möchte es jetzt einfach nur mal durchkonsumieren und dann irgendwie gehört es einem nicht mehr. Und
ja,
man
aber also bei Amazon gibt es ja auch zum Beispiel die Hörspiele, die ich sonst höre, die kannst du ganz normal per MP3 runterladen. Da finde ich es dann auch okay, ich kann es runterladen und ich habe es trotzdem in dieser Amazon-Cloud und kann es halt mit irgendeinem der Android- oder iOS-Apps aufmachen und da hören. Aber ich mag halt nicht dieses, obwohl ich auch einen Audible-Account habe von früher und da auch die Sachen mal runtergeladen habe und es ist ganz nett, aber wenn du wenn du wirklich diese komischen langen Files dann hast, die halt irgendwie DRM gekryptet sind, das ist irgendwie blöd.
Wie gesagt, das ist halt die Frage, wie du das konsumieren möchtest. Ich meine, sagen wir mal, mein Konsumverhalten wäre da jetzt ein anderes. Ich meine, ich höre keine Hörbücher aktuell.
Von daher ist dein Konsumverhalten nicht vorhanden.
Ist es nicht vorhanden? Ich hatte schon so Phasen, oder ich habe die immer mal wieder, wo ich dann mal wieder so ein paar Hörbücher höre. Und da ist es halt wirklich so, ich höre das Ding einmal in einem Rutsch durch und dann halt nicht mehr. Und für sowas wäre, wenn ich das öfters machen würde, würde ich mir vielleicht auch mal Gedanken über einen Audible-Account machen, wo ich halt einfach einen fixen Betrag zahle. Das ist genauso wie jetzt irgendwie Videostreaming-Dienste.
Aber dann willst du es doch, okay, also wenn du wirklich nur einmal in deinem Leben dieses Hörbuch hören willst, mag das stimmen, aber wenn du es dann echt mehrfach doch mal irgendwie nach 3 Jahren oder 4 Jahren nochmal hören willst.
Ja, dann hole ich mir halt nochmal einen Account oder ich habe
den bis dahin nochmal. Und holst dir das Ding nochmal,
ja, genau. Ja, ich lade es mir nochmal runter, also.
Ja, wenn du den Account halt nicht mehr hast oder das Passwort nicht mehr weißt oder
es
nicht mehr gibt, dann kannst du das Ding nämlich nicht mehr abspielen.
Das ist richtig, aber das ist halt Ding, ja. Was man, also wie gesagt, das ist halt eine generelle
Ich will halt, dass es so einfach ist, wie es bei Musik jetzt auch ist, dass du die Dinge halt mit MP3 kriegst, dann liegen die auf der Festplatte
gerade
oder
darum
in der Cloud.
Ja. Ich habe halt keine Musik mehr, die ich irgendwie, also ich höre kaum noch Musik,
genau,
die ich tatsächlich
total im Kreis.
Ja,
tatsächlich es wird nicht besser, es wird ja nicht besser. Nee. Mach mir einfach weiter.
Genau.
Halten wir fest, ist eine Typfrage, Ingo benutzt andere Dinge als ich.
Humble Bundle.
Genau, neues Humble Bundle für Android Mobile 4. Guckt es euch an, wenn das möglich bleibt, drunter.
Total gut. Die gibt es jetzt stündlich, neue Humble Bundles, ne?
Ja.
Natürlich. Nee, alle 10 Minuten.
Jede Folge.
Immer.
Jede Folge.
Humble Bundles gibt es immer. Es gibt ja auch den Humble Bundle Store und da kannst du die immer runterladen.
Aber es gibt nicht immer Humble Bundle für Android neu.
Nee.
Und die sind auch dann limitiert.
Ach, schön. Genau, auf 2 Milliarden.
Now.
Den nächsten Pick finde ich total gut. Is my shift key on or not?
Ja, ja. Der ist wichtig. Ja.
Ist sehr wichtig.
Weil eine der tollen Veränderungen, die iOS 7.1 gebracht hat, ist, sie haben es mit dem Shift Key zwar logischer gemacht, also es ist, wenn man
aber nur genau wenn du logisch, super hart drüber nachdenkst, genau, und das ist dann nicht logischer, genau, sondern es ist einfach nur
musst dich aber halt. Es ist halt unintuitiv und vor allem ist es deswegen unintuitiv oder schlecht, weil es genau die entgegengesetzte Richtung ist von dem, wie es bisher unter iOS war, weshalb gerade irgendwie alle sich wundern, ob ihr Shift Key an oder aus ist. Oder alles.
Das ist Punkt wie USB, ist immer eigentlich richtig, aber dann machst du es andersrum, aber dann ist es falsch, aber dann genau. Machst du es wieder richtig.
Ja. Genau, aber es gibt leider keinen selbstzentrierenden Shift-Key.
Das Lightning-Shift-Key kommt bald.
Ja, kannst du einen Beitrag kann ich hier so einen Stecker reinstecken, der macht es dann auch.
Macht immer das Richtige.
Aus. Ja,
fett. Macht total viel Sinn. So sollte man das tun.
Richtig. Viel mehr Sinn macht einfach 2048. Ich darf es endlich picken.
Dem ist schon Stunden spielen.
Da muss ich es mir jetzt auch selber demonstrieren, wie es funktioniert. Na, eine binäre Version von Threes. Threes ist so ein Spiel, das gerade im App Store ziemlich am Abgehen ist. Und das gibt es halt auf GitHub. Und man kann das so spielen und kann da Highscores sammeln. Also das Prinzip ist folgendes, man muss halt Zahlen kombinieren. Also man muss auf so einem Feld durch verschiebenes Feldes oder der Zahlen auf dem Feld die Zahlen kombinieren. Und wenn man immer so 2 und 2 zusammen, dann gibt das eine 4 und dann muss man 4 und 4 und so weiter und man kriegt halt dadurch Punkte. Und
ich finde es gerade zu doof, das zu spielen, aber jetzt habe ich es verstanden.
Ich finde es extrem schön, einfach deswegen, weil es ein Spiel ist, das nicht so hektisch ist und es es gibt auch Ton in dem Spiel, oder?
Ja, das ist,
wenn du gewonnen hast, ja.
Nee, Backspace drücken und dann passiert das.
Ja. Das ist was, das wurde von einem Hörer gepickt, eigentlich, von Alvin auf Twitter.
Und du hast es einfach an dich genommen.
Ja, er hat das vorgeschlagen, dass wir das picken, sozusagen. Und so habe ich das verstanden.
Oder was los hier?
Kommt noch.
Und im Gegensatz zu anderen Podcasts wussten wir das sozusagen schon vorher und deshalb ist es hier nochmal erwähnenswert. Und seit ich das sehr Spiel gut. kenne, kann ich die Finger kaum davon lassen. Und jetzt habe ich auch den Ingo und der Ingo darf mich jetzt nicht mehr hauen, wenn ich das spiele.
Doch, darf er.
Siehst du? Hey. So, weiter im Text. ODA.
ODB, ODA,
ODA. The Online
Disassembler. Oder so wie IDA, nur anders.
Was ist denn das für ein Shit bei dem ist Shift Key on im Source Code? Irgendwelche wilden Hex-Dinge.
Wilde Hex-Dinge.
Inline-Zeug. Oder sieht aus wie IDA. Der kann disassemblen. Was kann der disassemblen?
Der kann all die Dinge disassemblen und zwar
File-Upload-File.
Im Internet. Also Disassembler quasi, dass er dir dein Machine Code in was umsetzt, was denn Sinn macht.
Macht Sinn eigentlich?
Um zu verstehen, was ein Programm oder ein Stück Hex getan hat. Und das gibt es jetzt auch.
Die prügeln sich hier die ganze Zeit. Könnt ihr das mal lassen? Das gibt es
jetzt auch quasi als Webseite. Du lädst da entweder eine Binary hoch oder du postest Hexcode in das seitliche Fenster rein und dann hast du quasi direkt einen Disassembler. Und der sagt dir quasi in Assembler, was es gemacht hat. Und das ist eigentlich ziemlich cool.
Total cool eigentlich.
Und der macht auch File-Info, quasi wenn du so, sagt dir auch, ob es Malware ist oder irgendwas.
Also musst du nicht mehr die gecrackte Version von Windows runterladen.
Genau, oder von IDA Pro.
Richtig. Kann der auch...
ich weiß nicht, ob der so tolle Graphen kann, ich glaube nicht.
Kann der auch wie SoftEyes einfach in mein Betriebssystem sich einklinken von der Webseite?
Ja.
Gibt's da einen Exploit auf LibTiff oder so? Nee,
du nimmst einfach AsmJS
AsmJS und LibTiff-Exploit zusammengenommen und wir können jetzt live eure Prozesse debuggen im Browser.
Das ist ein Feature übrigens.
Nee, der nimmt dann einfach so einen...
for the greater good.
Nee, wie heißt denn das? So ein PC-JS-Dingens, wo der quasi live ein PC-Betriebssystem hochbooten kann.
Achso, ja, genau.
Und dann attacht er sich da rein in den laufenden Prozess. Das wäre eigentlich total cool.
Ich würde es nehmen.
Dann könntest du so ein Honeypot-Ding machen, einfach per QEMU, das du runterkompiliert hast auf Browser, kannst dann einfach Linux laufen lassen und dann da debuggen.
So praktisch.
Oh Mann.
Also ich finde, das sieht erstmal cool aus, weil es ja quasi Bootstrap ist und es sieht auch aus, als würde es das Richtige machen. Hm. was quasi automatisch also, besser
hattest macht. Hattest du da schon einen Use Case für?
Ich hatte keinen Use Case. Ich habe es mal gesehen und ich fand es cool.
Okay. Nee, ich glaube, niemand hat da einen Use Case für.
Niemand außer cool. Leute, die halt
so. Niemand könnte jemals einen Use Case
für. Aber die haben dann einfach Sampler die gecrackte Version von IDA Pro und zwar selber gecrackt.
Nice. mit der Trail-Version von IDA Pro gecrackt. Genau.
Mit der Trail-Version, das heißt, du hast nur 30 Tage.
Ja. Durch dich.
Du sitzt 30 Tage, dein IDA Pro zu cracken.
Dich nicht zu cracken.
Genau, crack dich mit dir selbst.
Oder einen nice. Equalizer.
Das ist echtes Bootstrapping, ja? Ja. Wenn du IDA Pro mit IDA Pro cracks.
Genau.
In der Travis.
So Meta. Equalizer, das ist ein nettes Ruby Gem, wenn man irgendwie so Objekte hat und die miteinander vergleichen will auf inhaltliche Gleichheit und nicht auf referenzielle Gleichheit. Dann kann man das benutzen und sagt irgendwie, hey, hier, check doch mal diese Attribute und der generiert einem dann gleich ist gleich Methoden, Equals-Methoden, Hash-Methoden.
Kann er auch dreifach ist gleich für JavaScript?
Nee, das ist Ruby.
Lame.
Aber jedenfalls kann man sich da halt so ein bisschen Code sparen, den man sonst von Hand implementieren müsste und der macht dann gleich das Richtige und das ist gut. Spart Arbeit und ist nett.
Einfach mal Arbeit sparen.
Ja, so einfach mal Arbeit sparen. Schön
wieder hier. Wie die Schwaben.
Travis GitHub Deployer.
Genau, der ist ganz gut eigentlich. Wenn du mit Travis irgendwohin deployen willst, zum Beispiel in ein GitHub-Repo, also wenn du sagst, okay, ich will irgendwie, dass mein GitHub-Repo irgendwie immer die neueste Version von, also zum Beispiel die Pages oder sowas in der Art, wenn du da hochpushen willst. Du brauchst ja immer blöderweise so ein SSH-Key, um zu Git zu pushen oder irgendein Benutzername, Passwort-Kombi oder sowas in der Art. Und da gibt's hier mit Travis GitHub Deployer so ein kleines Repo, das dann quasi im Travis, wenn Travis durchgelaufen ist, wenn deine Tests durchgelaufen sind, nach GitHub pushen kann und zwar encrypted, weil es gibt so ein RubyGem, das Travis heißt und der kann Travis encrypt. Und dann kannst du einen GitHub-Token anlegen. Wusste ich auch nicht, dass GitHub so Tokens die recht einfach anlegen kann, dass irgendwelche Sachen für dich quasi irgendwo hinpushen können. Und der encryptet den Token dann und dann kannst du quasi von Travis in dein GitHub pushen, ohne dass du da irgendeinen neuen User anlegst. Und
also du meinst Keys diese Deployment-Tokens?
Das sind ja aber nur fürs Deployment. Und das kannst du jetzt auch für Check-Ins quasi machen, indem du einfach den Token kannst du dann in deiner Travis.yaml-File quasi drin haben, aber halt hart encrypted und Travis macht dann Magics, um das zu decrypten.
Und was ist die Magic?
ROT 13.
Nein. Oh, Base64 Encryption.
Irgendwie sowas. Keine Ahnung, auf jeden Fall geht's und es ist nicht direkt drin und das ist mir auch gut.
Kannst genug. Ja direkt in den Online-Disassembler reinwerfen, um zu schauen, was passiert.
Richtig. Finde ich gut.
Einfach mal rein.
Auf jeden Fall war ganz nett, wenn man sowas mal machen muss.
Okay. Dann Pleite hat sich eine PS3 gekauft.
Ich habe mir eine PS3 gekauft und das ist eigentlich ganz cool, weil es ist, glaube ich, momentan auch ein guter Zeitpunkt, das zu tun, weil es gibt einfach ein riesiges Ökosystem von Spielen und die sind alle billig und die Hardware ist billig und auf der PlayStation 4 geht momentan eh noch nicht so viel und ich habe, ja, weiß ich nicht, schon mal erwähnt, ich hatte, glaube ich, vor der PlayStation 3 jetzt eigentlich nur eine Sega Dreamcast, also ist es schon seit quasi Jahrzehnten meine erste Konsole wieder. Und ja, ich habe jetzt ein paar Tage und ist bis jetzt ganz nett. Also ich habe hier mal so ein paar Games gelistet, die ich jetzt irgendwie gekauft habe. Rayman Origins und Little Big Planet sind ziemlich coole Plattformer, also so Jump'n'Run-Spiele, die man vor allem auch im Koop-Modus zusammenspielen kann, was sehr viel Spaß macht und sehr lustig ist. Auch als Trinkspiel zu empfehlen übrigens. Gell, Felix?
Was? Das weiß ich gar nicht, was...
Weiß ich nicht mehr.
Ja, er weiß es nicht mehr, darum.
Kann nicht sein.
Ja, und unter anderem auch noch ein Point-and-Click-Adventure, was ich jetzt gar nicht als solches erwartet hätte, nämlich The Walking Dead.
Da Point-and-Click ist aber ein bisschen blöd mit der PlayStation, oder?
Das geht tatsächlich. Also das musst du halt mit den Analog-Sticks machen und so, das
geht. Also Point-and-Click ist immer ganz gut mit einer Maus, muss ich jetzt mal dazu sagen.
Also es gibt dieses The Walking Dead-Spiel auch irgendwie auf Steam für irgendwie, ich glaube, für Windows und für... Okay. Andere Plattformen.
Ich glaube, das gab es sogar mal im Humble Bundle dabei.
Es könnte, nee, weiß ich nicht, könnte sein. Ich glaube schon. Ist auch von Telltale. Und hätte ich so gar nicht erwartet. Also, das ist ziemlich nett gemacht. Ist auch eher so Comic-Grafik, was aber auch in dem Fall Sinn macht, weil das ist schon sehr expliziter Content. Da möchte man das dann nicht unbedingt in Anführungszeichen besserer oder realistischerer Grafik haben. Hochaufgelöster Grafik haben. Ja, wir haben da jetzt bis jetzt mal so ein bisschen dran gespielt und das macht bis jetzt schon ziemlich Spaß. Ist auch immer lustig zu sehen, wenn man dann so sich die Bewertungen auf Amazon anguckt. Da gibt es einfach eine Gruppe von Leuten, die liebt das Spiel total und heiß und innig, und die andere Gruppe, die hat einfach The Walking Dead gesehen und hat gedacht, oh geil, das ist ein Zombie-Shooter, und dann war es kein Zombie-Shooter. Ja.
Oh Gott. Okay.
Wichtig ist ja, dass der USB-Mod-Chip für die PS3 $44 kostet.
Der USB-Mod-Chip?
Anscheinend gibt es welche.
Ja, aber die sind bescheuert. Die hast du nämlich nochmal
fucking hinlaufen und ist nervig.
Das mag keiner. Nee, das brauchst du auch alles gar nicht mehr.
Ich brauche tatsächlich keinen Mod-Chip.
Also was du brauchst, ist eine downgegradete PlayStation 3.
Genau, dann musst du aber auf die 355er gehen.
Genau, 355, und dann hast du nämlich quasi die Möglichkeit
abzugraden. Magics.
Okay. Aber das würde man natürlich niemals tun, weil verboten.
Nee, ich würde auch gerade sagen, ist momentan,
ich glaub, auch piratisierte Spiele zu spielen, ist verboten.
Das sind Backup-Spiele.
Piratisierte Backup-Spiele.
Ja. Nee, ich muss auch sagen, bei den Preisen, auch gerade wenn man irgendwie, es gibt haufenweise gebrauchte Spiele und sonst was, ist es gerade.
Du musst immer aufstehen, um die Spiele zu wechseln.
Das ist vollkommener Quatsch.
Wo bin ich denn? Im Mittelalter?
Aufstehen. Ja, du kannst über PlayStation Network Sachen runterladen.
Ja, fuck. Da kannst du hier fucking Mario oder sowas runterladen.
War das PlayStation Network nicht das, was immer gehackt war?
Immer.
Immer?
Ja, aber damit war es halt immer offen. Also das ist halt always open.
Oh, genau.
Open. Open for you, open for everyone.
Wie war nochmal die Seite? Has the PlayStation Network been hacked this week oder sowas? Dann war es immer yes.
Oder has Sony been hacked this week? Ich weiß
nicht. Genau. Genau, zu spielen habe ich noch eins, was ich nämlich in.
Sony been hacked this week.
Vor, ich weiß gar nicht. Irgendwie diesen Monat gespielt habe. Und zwar, ich stehe ja total auch auf so Koop-Spiele. Weil
Koop ist super.
Koop kann man zusammenspielen und dann macht es quasi doppelt so viel Spaß. Yeah.
Double the trouble.
Und
triple the fun.
Was ich gespielt habe, war Dragon's Crown. Und das ist so in dem Stil von den alten Arcade-Sidescrollern, also so wie heißt es, Dungeons and Dragons für die MAME, beziehungsweise für die Arcade. Und halt diese ganzen Spiele, wo du halt von der Seite zuschaust, und das Hack'n'Slash quasi. Mhm. Und das ist jetzt neu aufgesetzt für PlayStation 3 und es macht super viel Spaß einfach. Und es ist unendliches Hack and Slash und danach dann irgendwie bessere, quasi du kannst irgendwelche Sachen finden und dann deinen Charakter neu ausrüsten und kannst leveln und so, die ganzen Sachen, die man halt alle haben will. Jedenfalls sehr cooles Spiel, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt, aber auf Englisch funktioniert es auf jeden Fall.
Coolio.
Sehr gut.
So, noch mehr Spiele. Okay. Ich habe mir ein Spiel gekauft, und zwar Typing of the Dead Overkill. Quasi der ursprüngliche erste Typing of the Dead Teil, den fand ich immer schon super gut, weil ich damit 10 Finger gelernt habe. Und jetzt gibt es einen neuen Teil, der heißt Typing of the Dead Overkill. Ich glaube, ich habe den sogar schon mal in der Sendung angesprochen.
Mit dem lernst du 20 Finger. Also 10 Finger und 10
Zehen. Und die Nase, ist ja klar.
Ja, genau.
Und ist so wie der erste Teil und ist noch mehr, also so noch mehr auf trashig gemacht. Das heißt, du hast irgendwie so ein typisches B-Movie Zombie-Film quasi gemacht, und du hast diesen den Narrator, der halt auch so super trashig redet, und du hast die ganzen Charaktere, die du alle von den anderen Teilen nicht kennst. Und halt sehr cool. Und du tötest Zombies, indem du quasi schreibst, was auf ihnen steht. Und das ist einfach so cool. So cool. Und genau, du musst halt härter schreiben, damit du mehr Zombies abknallst. Das ist mal ein Unterschied zu den, wo du irgendwie mit der Maus draufklickst, damit sie bis sie sterben.
Gibt es auch mit VI-Key-Bindings?
Ist es.
Gut.
Ist es. Also du kannst nicht nach oben oder unten drücken, weil dann kommen komische Sonderzeichen.
Maus geht auch gar nicht.
Nee, Maus funktioniert überhaupt nicht.
Ja, so wie VI. Geil.
Ja, außer, ja, genau. Ich weiß nicht, im Menü geht es auch so sehen. Vielleicht haben sie es noch nicht abgestellt, aber kann man bestimmt abstellen.
Okay, dann muss ich halt meine Keybindings.
Genau, aber du kannst mit Rekex natürlich das ganz einfach lösen immer.
Genau. Natürlich. Ja, das wär auch schön, wenn dann 19 Zombies wären, du eine Rekex bauen kannst, die alle matcht, aber nicht so die drei Kinder, die da im
Bild Rekex Golf mit Zombies.
Ich glaube, das gab es doch mal als eine Webseite, wo du das machen musst.
Ja, Rekex Golf quasi.
Rekex Golf, genau. Richtig. Als Typing of the Dead.
Mit Zombies.
Genau, und du kriegst quasi extra Adrenalin, wenn du nicht schnell genug schreibst, und dann lernst du mal endlich anständig schreiben.
Flödi.
Ja. Ich glaube, zu dem 7-Minute-Workout muss man nicht viel sagen. Das ist in den letzten Monaten öfters irgendwie in der Presse und sonst was gewesen.
Habe ich noch nie gehört.
Ist ein Workout-Programm, was scheinbar irgendwie total gut dich fit macht und nur 7 Minuten braucht. Und du machst halt immer 30 Sekunden irgendeine Übung und dann 10 Sekunden Pause. Und ist ganz cool. Ich habe das jetzt mal so eine Woche ausprobiert, immer mal wieder. Also nicht jeden Tag, weil irgendwie...
7 Minuten sind viel zu lang. Ja, das schafft man nicht jeden Tag.
Ja,
immer 7 Minuten PS3 spielen. 7 Minuten
PS3 halten!
Halten!
Ja. Jetzt die Analog-Sticks beide nach rechts.
Ja. Jedenfalls habe ich da auch eine ziemlich coole iOS-App gefunden, die nennt sich 7-Minute-Workout-Challenge und die ist halt sehr gut gemacht, die gibt einem auch irgendwie so Hilfen, unterstützt Voice-Over, dass man es irgendwie auf dem Kopfhörer haben kann und dann irgendwie nicht ständig drauf gucken muss, was denn jetzt drankommt und sonstige Geschichten. Merkt sich das, was man wann gemacht hat, gibt irgendwie Achievements, sonstige Geschichten, gut implementiert. Was auch ganz nett ist, es sind Videos der Übungen mit drin, dass man sich angucken kann, wie man die Übungen denn auch richtig macht, weil bei vielen anderen Sachen, die es da so gibt, da sind halt irgendwelche komischen Skizzen, wie das denn auszusehen hat und man weiß einfach nicht, wie jetzt, was weiß ich, ein Plank funktioniert. Oder
Planking.
So.
Planking. Ja, also ich dachte gerade auch so, also ich meine, jeder von uns wird doch tagtäglich an die Wand gestellt, deshalb wissen wir eigentlich alle, wie das geht, sich an die Wand zu lehnen, aber
ja,
ja da sind auch ist ein bisschen anspruchsvollere Übungen dabei.
Genau. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache und ich habe jetzt irgendwie öfters Muskelkater.
Mache ich auch, finde ich gut, gibt es eine coole Webseite, 7min.com.
Ja.
Bin ich, mach lustige Blubgeräusche.
Also du machst es dann quasi am Rechner und oder am iPhone auf der Webseite?
Nee, warum am iPhone? Ich mache einfach den Rechner an und dann schaue ich
kurz hin. Nee, weil da gibt es auch eine iPhone-App.
Das kann sein. Nee, ich mache das da auf der Webseite, die macht dann immer beep, 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 wenn es fertig ist, dann schaue ich kurz hoch und die eine Kopfdrehung schaffe ich 7-mal irgendwie. Oder keine Ahnung, wie oft.
Ja, also ich finde das...
Wird noch dazu gezählt.
Ja. Ich finde es tatsächlich, die 1,80 oder was diese App gekostet hat, war es auf jeden Fall wert, weil die ist echt sehr schön implementiert und bietet diverse Sachen an. Also man kann auch zum Beispiel sagen, oh, ich möchte jetzt mal länger Workout machen, dann kann man da sich die Zeiten hochstellen oder irgendwie länger Pause machen zwischendrin. Solange es keine 3 Tage sind. So 3 Tage Pause zwischen den Übungen.
Manchmal muss man einfach relaxen.
Einfach mal 3 Tage Pause machen.
Ja.
Kann man schon machen. Ja.
Okay, dann. Marc, darfst du noch einen Rauswerfer schmeißen?
Das war nur so, keine Ahnung. Ich glaube, das haben die Fanboys schon gemacht. Das ist so ein Captain Picard-Video. Warte mal, wir sagen einfach Tschüss und ich spiele dann mal vielleicht die Musik.
Okay.
Genau, also dann, ich wünsche euch immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Spaß.
Am Gerät und.
Dinge.
Internet. Zeug. Bis nächste Woche.
Internet.
Okay, Internet. Tschö.
Ciao.
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 Crew in Starfleet. Engage.
Captain Jean-Luc Picard, USS Elephant. Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise.
Make it so.
Make it so. Make it so. First duty of every Starfleet officer is to the truth. Scientific truth or historical truth or personal truth. It is the guiding principle on which Starfleet is based. Now, you can't find it within yourself to stand up, tell the truth. You don't deserve to wear that uniform.
This is becoming a speech.
You're the captain, sir. You're entitled.
Not entitled to ramble on about something everyone knows.
Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise. Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise.
Make it so. Make it so.
Make it so.
Engage. Ich glaube, wir können jetzt einfach auch cutten, sonst müssen wir noch 2 Minuten, nee, 4 Minuten hier rumhocken.
5 Minuten.
Okay, wir reden jetzt einfach weiter und wir cutten davor.
Ja.
Hat er cutten.
Ja, ich gucke ja auch gerade die 5. Staffel, glaube ich. Auf Blu-ray. Das Video dazu ist auch ganz lustig.
Das ist total gut. Manche tanzt da so.
Ihr müsst wissen, dass wir jetzt hier nackt auf den Tischen tanzen.
Oh yeah! Und zum Glück schneiden wir das raus.
Das ist alles nur Kopfkino.
Oh yeah!
Oh yeah!
Oh yeah, oh yeah. Okay.